Ja, hallo und herzlich willkommen zur 34. Ausgabe vom Open Science Radio mit dem Konrad.
Hallihallo.
Und mir, Matthias.
Heidi ho, Matthias.
Ist gar nicht so lange her.
Nee, wir versuchen wieder den üblichen Rhythmus reinzukriegen.
Ja, man kann ja nicht immer verzögern. Das machen ja andere öffentliche Ämter für uns. Weitaus genug.
Machen sie das? Echt?
Ja, also, was ich so der Presse entnehme in den letzten Wochen.
Ja, wobei da gibt es ja nicht viele Stellen, wo das passiert, aber gut.
Absolut, es muss nicht immer nur die Politik sein.
Nein. Aber wir schließen uns der Sache nicht an, wir deliveren. Wir teilen hier unsere Schläge wieder aufs Ohr aus, wie am laufenden Band. Das lassen wir jetzt nicht einreißen.
Das versuchen wir zumindest. Und wir haben auch gleich ein paar Themen für die Hausmeisterei, beziehungsweise habe ich zwei Anliegen für die Hausmeisterei. Mhm. Mal gar in ganz eigener Sache, also nicht in Persona, sondern in eigener Podcast-Sache. Mhm. Und zwar merke ich immer beim Schneiden und wenn ich den Blogpost dann schreibe, dann muss ich auch einen Titel vergeben. Und tatsächlich fällt es mir bei der Art und Weise, wie wir den Podcast aufbauen, gar nicht so leicht, Titel zu finden, weil gerade wenn wir keine Themenschwerpunkte haben, sondern halt so mehr oder weniger durch die Newswelt fliegen, ist es halt echt wahnsinnig schwer, mal so ein Thema zu finden. Manchmal gelingt das ganz gut, weil wir dann immer mal wieder auf, was hatten wir denn so, Elsevier-Bashing, aber ich kann halt nicht jede zweite Folge Elsevier
haben. Das ist wirklich jedes zweite Mal, in der Tat.
Oder so eine der vorletzten Folgen, wo wir doch recht häufig wieder auf das Thema Peer-Review oder sowas zurückgekommen sind. Aber manchmal, so wie bei der letzten Folge, ist mir das tatsächlich echt schwer gefallen. Also
ja, du kannst auch nicht jedes Mal schreiben, News-Potpourri.
Genau. Also es ist doch merkwürdig. Also vielleicht, weiß nicht, vielleicht ist das ja noch jemandem aufgefallen oder vielleicht sind auch die Titel völlig egal und man macht sich da viel zu viele Gedanken. Naja.
Mir ist das auch aufgefallen. Also im letzten Mal, du hast ja irgendwie bioinformatischer Einschlag geschrieben. dachte ich auch so, ja, stimmt, hatten wir vermehrt darüber gesprochen, aber hätte ich jetzt auch gar nicht so als Schwerpunkt gesehen. Ich wüsste auch nicht, was sie als Schwerpunkt genommen hätte, aber ja, es ist doch sehr subjektiv, was man da dann hinschreibt, ne? Oder was man da rausnimmt aus der ganzen Sache.
Ja, tatsächlich. Oder vielleicht macht man, vielleicht sollte man auch sowas machen, dass man einfach Folge 33 macht und dann eher im Subtitle das Ganze nimmt. Aber dann geht das halt auch so ein Stückchen weit an der Überschrift für den Blogpost vorbei. Und es ist also irgendwie gar nicht so einfach. Vielleicht gibt es da auch keine Patentlösung, aber falls jemand irgendwie mal einen Vorschlag hat oder die Idee, die einem da aus der Patsche hilft, wäre sicherlich mal ganz interessant zu erfahren.
Also ich fände auf jeden Fall, also ich habe auch gerade überlegt, ob man nur den Episode, also ob man nur die Nummer nimmt, aber fände ich fast schade. Auch wenn es nicht immer passt oder hundertprozentig alles abdeckt. Ja. Das ist schon irgendwie auch besser merkbar als Folge, sondern einfach wirklich noch einen Namen dazu. Und selbst wenn es nicht die Faust aufs Auge ist, sondern halt so mehr der Rundumschlag hier. Ja. Ich würde einen Namen drin lassen.
Ich glaube ich auch. Also wenn man sich gerade so mal im Backlog des, im Backend des Blogs mal anguckt, wie die Leute, über welche Suchbegriffe die Leute auf das Blog kommen, dann sind die tatsächlich sehr oft deckungsgleich mit Begriffen, die sich auch und vor allem in den Überschriften finden. Die finden sich dann natürlich auch in den Texten, aber ich weiß immer noch nicht so genau, ob nicht auch Überschriften tatsächlich ein bisschen mehr geratet werden als einfache Textbestandteile.
Ich glaube, es ist schon, also wir bräuchten mal hier jetzt einen Search Engine Optimization Spezialisten, der uns das vielleicht sagen kann, aber ich glaube auch, das fließt mitunter ein. Ich weiß nicht allerdings auch in welchem Maße. Ja. Na gut, kann man gucken. Alternative ist, wir müssen häufiger senden. Was heißt senden? Also wir müssen häufiger Aufnahmen fahren, klar ein Thema definieren und die News halt nur als News-Section. Dann können wir das damit klar umgehen. Ist allerdings leider auch mehr Aufwand.
Allerdings und gleich der perfekte Übergang zu meinem zweiten Hausmeister-Thema. Irgendeiner meinte letztens zu mir, ich weiß gar nicht, ob es elektronisch war, wovon ich mal ausgehe, so in dem Tenor, Himmelherrschaftszeiten, bringt ihr hier immer eine Liste an Links? Und da dachte ich mir so, er hat ja eigentlich schon recht, das ist ja immer eine verdammt lange Liste an irgendwelchen Sachen, die ganz unterschiedliche Themen betreffen, ganz unterschiedlichen Aspekten kommen. Und ob ich dann, ob das vielleicht nicht sogar ein bisschen viel ist, wobei man genau von der anderen Seite hört, ist eigentlich ganz cool, dass so viel Abwechslung in einer Folge drinsteckt, weil im Zweifel habe ich einfach zwei Themen, die mich nicht interessieren, also so zwei Themenblöcke, so Aktivismus oder irgendwie sowas, interessiert mich halt nicht, aber auf Tools stehe ich total. Ja, und das ist dann auch irgendwie nicht so schlecht. Also ich glaube, da kann man nicht so richtig Pro und Contra gegeneinander stellen, weil das, glaube ich, so ein ganz subjektives Präferenzmuster anspricht, wie man sich gern mit Dingen beschäftigt. Ob man lieber viel und dann eher so oberflächlich mal kratzt oder ob man sich gerne wahnsinnig tief auf ein Thema konzentriert.
Ja, das ist auch ein bisschen die Kapitelmarken, machen sie eigentlich auch möglich, leicht zu springen, wenn man sich jetzt auf nur eins einschießen möchte. Von daher ist das ja mehr oder minder technisch gelöst.
Genau.
Aber ich möchte auch fast einhaken, denn wir haben mal wieder einen Riesenkommentar vom Oliver bekommen mit verschiedensten Punkten. Und ich glaube, da gibt es auch keine Lösung. Doch, ich glaube, Soundcloud macht das in der Art, aber da möchte ich mich eigentlich nicht hinwagen zu denen, dass man eigentlich wirklich minutengenau Kommentare hinterlassen kann. Und das wäre natürlich ideal, man hat irgendwie jetzt sozusagen diese Gesamtaufnahme am besten in diesem Media Player und kann dann sagen, okay, hier möchte ich einen Kommentar haben und hierzu einen Kommentar. Das wäre sehr cool, aber ich glaube, das ist noch nicht technisch gelöst, da ist auch Podlove noch nicht so wirklich dahinter, ne?
Ich habe mich jetzt länger schon nicht mehr mit der Weiterentwicklung von Podlove beschäftigt, aber wenn ich mich recht erinnere, steht das zumindest mal an. Also ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich irgendwo mal gelesen habe, dass es auch einen Client gibt, wo das zumindest geplant ist und angedacht, dass man sozusagen an die entsprechende Laufzeit den Kommentar anhängen kann und dass das und da vermute ich mal, dass Podlove da ins Spiel kommt, dass man das dann beim Abspielen in einem der nächsten Player-Versionen vielleicht sogar dann wiederfindet.
Das wäre cool, ja.
Ja, das ist ein ganz nettes Feature, wobei ich mich dann immer frage, das ist ja schön und gut, wenn du sozusagen originäre Kommentare da dran hängst, aber wie machst du dann kenntlich, wenn sich zu einem Kommentar eine Diskussion entwickelt.
Du brauchst einen ganzen Tree dran, da kannst du sozusagen den Thread dran machen, das wäre eine Möglichkeit. Also ich denke, das ist wie beim Blog machbar, theoretisch. Hm. Aber es bläht die Sache auf jeden Fall sehr auf. Also es fällt auch nicht für jeden was, aber gerade bei diesen mega langen Kommentaren vom Oliver, die auch dann doch wirklich von auch viele Themen abdecken, nicht immer halt einen ansprechen, sondern halt verschiedene unserer Themen nochmal einen Link geben oder nochmal nachhaken und so. Das wäre cool, wenn das wirklich dediziert immer an diese Stelle, mit dieser Stelle verknüpft wird, wo es auch genannt wird. Aber gut, ich denke, es geht auch erstmal ohne, aber wenn da Entwicklung ist, möchte ich das sehr begrüßen, wenn man das irgendwann mal, wenn es irgendwann parat hätte. Also ich fände es zumindest für einige Sachen sehr interessant.
Also es gibt ja bei diesem Shownotes-Projekt und der Art und Weise, wie gerade bei den Podcasts, die kollaborativ geshownotet werden, wird ja das Open-Shownotes-Format so ein bisschen anders genutzt, als das, als wie wir es nutzen. Also wir verzichten ja auf die Verzeitschlagwortung, komisches Wort, der einzelnen Deutsch. Links. Ne? Bei uns läuft das sozusagen nur auf die großen Kapitelmarken, die mit Zeit hinterlegt sind. Und wenn man sich sowas anguckt wie, weiß ich jetzt nicht so genau, fällt mir keiner ein, der das macht, vielleicht Freakshow.
Freakshow, würde ich auch sagen, ja.
Da ist halt jeder Link mit dem entsprechenden Zeitcode versehen. Und über sowas könnte man vielleicht sogar in einem normalen Blog-Kommentarfeld darauf referenzieren, weil man einfach den Timecode erkennen kann. Ansonsten, ja, das ist bei uns halt nicht so richtig gegeben. Aber meistens kommt man zumindest dahinter, was man, was worauf sich auch Olli gerade bezieht. Zwinker, Zwinker, ja. Hint, Hint. Ja, ich hab ihm geantwortet und dachte mir halt so, als ich seinen Kommentar gesehen habe, meine Güte. Mittlerweile schreibt er so lange Kommentare wie im Verhältnis, wie wir senden. Ja, insofern. Ja,
ist richtig, ist richtig. Also ich bin leider noch nicht dazu gekommen, selber zu antworten. Ich werde es auch nochmal machen. Dieser Brocken hat mich auch erschlagen. Das war so ein bisschen die Hürde, da erst anzufangen, was zu lassen. Aber gut, okay, vielleicht kriegen wir es irgendwann atomarer hin, dann kann man da irgendwie sich mehr so häppchenweise durcharbeiten. Aber gut,
genau.
Das kommt vielleicht noch.
Als allerletzten Teil aus den Hausmeister, beziehungsweise eigentlich viel eher als Erratum zur letzten Folge. Liebe Katrin, Entschuldigung für das unnötige H im Namen. Aber
das
danke
war ich,
für
glaube ich. Das war ich. Das war ich. Aber auch hier nochmal der Hinweis: wir packen diese Shownotes auf GitHub und da kann jeder einen Pull-Request schicken, wer damit umgehen kann. Man kann auch einfach eine E-Mail an dich schicken. Ne? Das ist,
ja,
okay. Es soll jetzt nicht an der Technik scheitern, aber wer da Lust hat, kann da auch gerne noch was verändern und das wird dann auch aufgenommen.
Genau. Ja, ne? Dann lass uns doch einfach direkt wieder in die News-Section gehen.
Mhm. In Media Res.
Genau, in alter Manier. Und mal gucken, was so im Bereich Aktivismus gelaufen ist. Mhm. Da habe ich jetzt nicht wahnsinnig viel gefunden seit der letzten Folge, aber vielleicht etwas, was man so ein bisschen dazu zählen könnte, wobei das auch im Open Access nochmal Platz hätte. Von einem unserer doch hier schon häufig erwähnten Projekte, dem Open Access Button, da gibt es jetzt einen veröffentlichten Jahresbericht für das vergangene Jahr 2014. Mhm. Und das finde ich ganz nett gemacht. Haben sie so ein bisschen in einer Art gemacht wie so eine Infografik, wobei sie sich auch wirklich auf Text oder da auch textlich mitgearbeitet haben, nicht nur über Grafik und Symbolik, und haben über die verschiedene Aspekte gesprochen, über ihre Strategie, über die geografische Verteilung der Beteiligung an dem Projekt oder der Nutzung des Projekts, über den Hintergrund der Entwicklung, was passiert ist, nochmal, worum es eigentlich geht. Was ich auch interessant war, ist, sie haben das Fundraising nochmal aufgebohrt im letzten Jahr oder vom letzten Jahr und nochmal klar gemacht, was sie eigentlich alles an Fundraising eingenommen haben. Und dazu gegenübergestellt, was die Ausgaben eigentlich waren. Ganz spannend an der Stelle, so nahezu oder fast 2000 Pfund an Crowdfunding haben sie eingenommen, mhm, und ein bisschen über 12.000 Pfund an tatsächlichen Spenden beziehungsweise Grants. Also ich vermute, dass da auch bisschen Fördergeld mit reinspielt. Und das finde ich eigentlich ganz nett gemacht. Also für so ein, in Anführungszeichen, kleines Projekt, was glaube ich mittlerweile gar nicht mehr so klein ist, habe ich so das Gefühl. Aber für so ein Projekt, was so von zwei Leuten angetrieben und so ein bisschen Community unterstützt ist, finde ich so ein Jahresbericht schon ziemlich professionell. Und vor allen Dingen finde ich es einfach super, wenn es so transparent gemacht wird.
Genau, das möchte man sich von anderen Organisationen ähnlich wünschen, die sehr viel mehr Ressourcen haben.
Ja. Absolut. Also an der Stelle kann man nur hoffen, dass es tatsächlich weiter so geht, aber das sieht mir alles nach einer vergleichbar nachhaltigen Entwicklung auch auf. Also auch, mhm, wenn man sieht, wie so das Team gewachsen ist über die Jahre, wer da mittlerweile alles involviert ist und da Verantwortlichkeiten übernimmt, also nicht im Sinne von Positionen, sondern tatsächlich im Sinne von Arbeit, die einfach gemacht wird und von Freiwilligen teilweise an sich gerissen wird und betrieben wird, dann habe ich schon das Gefühl, dass wir da einem durchaus nachhaltig angelegten Projekt entgegenstehen. Also, mhm, finde ich gut.
Ja, sehr hübsch. Auch von der Aufbereitung, wie du selber sagst, diese Infografik ist stylmäßig, das ist schon sehr schön, ja. Hm.
Genau, es hat als Website gemacht, kann man aber auch als Download direkt sich auf den Rechner ziehen.
Mhm. Sehr schön.
Ja, vom Open Access Knopf, komischer Name eigentlich. Wenn man das ins Deutsch übersetzt.
Stimmt, ja.
Bleiben wir einfach direkt beim Open Access. Und auch da haben sich so ein paar Links wieder seit dem letzten Mal angehäuft. Unter anderem gab es, ich glaube, die Veröffentlichung kam sogar schon vor unserer letzten Folge, aber ich habe es erst danach gelesen. Unter anderem hat das Europäische Netzwerk für wissenschaftliche Bibliotheken eine Erklärung veröffentlicht, die ein zeitgemäßes Urheberrecht fordert, insbesondere vor dem Hintergrund der in diesem Jahr, glaube ich, am ehesten Fahrt aufgenommenen Diskussion rund um Content Mining. Da hatten wir ja einige Veröffentlichungen und News zu in den letzten Folgen. Sowohl an Projekten, zum Beispiel das von Peter Murray Rust, als auch an News von Verlagen, die sozusagen AGB-technisch erst so nicht zulassen. Bibliotheksnetzwerk, LIBA heißt das, glaube ich, sie nennen es eine The Hague Declaration veröffentlicht, wo sie nicht nur ein zeitgemäßes Urheberrecht fordern, sondern auch gleich noch eine Roadmap veröffentlicht haben und zusammengestellt haben, die auf ganz verschiedenen Ebenen ansetzt und zeigt, was für Maßnahmen sozusagen notwendig wären, um genau dieses Urheberrecht in diesen Aspekten angleichen zu können und oder in welche Richtung man da zumindest blicken und laufen sollte.
Ja, es ist sehr gut, das ist auch nötig. Ich glaube, wir hatten das auch schon häufiger gesagt, ne? Das ist auch ein großer Vorteil von Open Access, ist halt, dass man wirklich an alles ran kann und nicht man als Mensch, sondern auch Maschinen entsprechend drüber laufen können. Und wenn man halt überlegt, dass unsere Menge an produzierten Papern einfach immer noch exponentiell steigt und man mit dem Lesen gar nicht hinterherkommt, fällt einem natürlich ein, okay, es gibt natürlich Text-Mining-Methoden, diese Sachen auszuwerten. Und da ist natürlich wichtig, dass man in den kompletten Korpus rankommt und nicht nur mit dem Abstract abgespeist wird. Von daher ist das hier, also das ist sehr, sehr sinnvoll, das auch zu fordern und dass das auch so ein Netzwerk fordert.
Ja, ich finde es vor allen Dingen auch wieder, auch hier finde ich, das ist übrigens so ein bisschen ein Thema, was sich heute durchzieht, habe ich das Gefühl. Auch hier finde ich die Verpackung dieser Erklärung sehr, sehr professionell. Also das ist nicht nur ein PDF, was irgendwo liegt auf einer Website von dieser Organisation, sondern hier gibt es tatsächlich eine Webseite, die auch im Aufbau sehr klar darauf hin arbeitet, sowohl die Forderungen zu zeigen, als auch diese Roadmap zu verpacken, als auch zum Beispiel Tweets mit einzubauen. Eine Erklärung in Videoform gibt es dazu. Und das finde ich wiederum einen guten Aufwand, weil du hast hier mehrere Ansatzpunkte, um genau zu dieser Erklärung her auch begleitende Analysen und sowas zu finden auf derselben Website. Und das finde ich einfach super gemacht.
Mhm. Ja, untermauert das Ganze auch ja mit. Ja. Mit schön dargestellten Zahlen, das ist richtig, ja. Hm.
Und es lässt halt also wir kennen das ja halt, diese Erklärung von, vor allem habe ich das Gefühl bei deutschen Organisationen, also der, weiß nicht, sowas wie der Wissenschaftspressekonferenz, ne? Da gibt es halt auch eine Declaration, das ist halt in der Regel ein PDF, was dann irgendwo auf einer Website zum Download liegt. Aber es ist halt wenig dazugegeben, um links und rechts sowohl in notwendige Informationen, erklärende Informationen, als auch Argumentationen mitzuliefern. Die Argumentation ist immer in der Erklärung selber. Und hier, finde ich, sind halt ganz, ganz viele Ansatzpunkte der Argumentation als Zusatzmaterial umgesetzt. Und das finde ich irgendwie ganz, ganz einen sehr sinnvollen und dadurch auch einen sehr bemühten und ernstzunehmenden Ansatz. Also das ist sozusagen das, was ich sonst immer so ein bisschen vermisse. Also gerade diese politisch motivierten unterzeichneten Erklärung. Das ist halt, naja, es sind halt Worte und man hat halt seinen Friedrich Wilhelm darunter gesetzt. Aber hier hast du das Gefühl, da sind halt Leute, die haben sich hingesetzt und haben da Arbeit drin investiert, um genau das zu machen. Die haben sich dem gewidmet und das finde ich super.
Oder sie haben eine gute Marketingagentur.
Ja, das kann natürlich genauso sein.
Auf jeden Fall sieht es sehr, sagen wir so, visuell sehr bekömmlich aus. Also man kann hier die Punkte, womit sie es begründen, relativ leicht aufsaugen. Das haben sie zumindest also schön umgesetzt, ja.
Ja. Auch schön umgesetzt hat eine Gruppe von Wissenschaftlern ein Paper. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast oder an mir ist das so fast vorbeigeflogen. Und dann habe ich es, glaube ich, in einem Blogpost von, ich glaube, Faculty 1000 gelesen. Es gibt eine Gruppe rund um, wenn ich mich nicht täusche, Matthew Grosvenor. Der ist Computer Scientist an der University of Cambridge. Und diese Wissenschaftsgruppe hat hat zu einer Konferenz, ich weiß nicht, ob es explizit zu der Konferenz veröffentlicht wurde, auf jeden Fall wurde hat diese Gruppe, Forschergruppe, ein Paper veröffentlicht. Und zu diesem Paper gibt es eine relativ große Anzahl von Code. Eine große Anzahl von Code geht nicht. Relativ viel Code und relativ viel Rohdaten. Und die Art und Weise, wie sie es verpackt haben, ist eigentlich ganz cool gemacht. Und zwar haben sie das Paper, was Open Access zur Verfügung steht, halt auf dieser Konferenz präsentiert. USENIX,
ja.
Das USENIX Symposium on Networked System Design and Implementation. Sagte mir jetzt noch nichts, aber mein Gott, ich bin ja auch kein Computer Scientist. es gab nicht nur das Paper in PDF-Form, in Volltext, sondern und dazu halt irgendwie drei Links zu einmal zu GitHub, wo der Code liegt, und einmal zu Figshare, wo die Daten liegen. An der Stelle haben sie es nämlich genau andersrum gemacht. Sie haben in dem Paper, wenn man sich das aufruft, ist halt als PDF verfügbar, haben sie die Daten sozusagen als Links hinterlegt. Und zwar, wenn du in dem PDF auf die Grafiken klickst, die sozusagen die Charts für die Auswertung sind, für die Präsentation der Ergebnisse, dann kommst du wirst du weitergeleitet auf eine Webseite, wo zum einen die Grafiken nochmal größer dargestellt sind, sodass du sie auch A, besser erkennen kannst, B, auch wiederum nutzen kannst. Und du hast unter diesen Punkten hast du jeweils zum einen die Software aufgelistet, die notwendig war, um diese Grafiken zu erzeugen. Du hast die entsprechende Konfiguration aufgelistet. Du hast in dem Fall sind hier ganz, ganz oft Patch-Files mit verfügbar. Du hast die Konfiguration der Software transparent gemacht. Entsprechend mit Codelines. Du hast die Rohdaten zur Verfügung. Ich glaube, das sind jeweils TAR-Files, wenn ich mich nicht täusche. Du hast die prozessierten Daten und die Plots zur Verfügung. Also prozessierten und wahrscheinlich schon die bereinigten Daten und aufgearbeiteten. Und das halt für jede einzelne Grafik, die in dem Paper tatsächlich Verwendung gefunden hat. Und das finde ich halt eine ganz coole Art und Weise, das zu verpacken. Das ist bestimmt ein Heidenaufwand gewesen, könnte ich mir vorstellen.
Auf jeden Fall.
Aber es ist halt, du lässt den User, also nicht nur bist du offen und transparent und gibst ihm die Rohdaten und alle notwendigen Informationen, die zur Bearbeitung dieser Daten notwendig wäre, um dieselben Ergebnisse, sondern du gibst ihm auch noch, du leitest ihn sozusagen an die richtigen Stellen. Und das finde ich irgendwie eine sehr, sehr angenehme Herangehensweise. Und jetzt müsste man im Backend sozusagen das zusammenführen. Also es müsste eigentlich wie so eine Art, keine Ahnung, Authoria geben, wo du halt, oder das Open Science Framework, wo du den Text schreibst und auf der anderen Seite deine Grafiken in so einer, vielleicht in so einer GitHub-Struktur, deinen Code in so einer GitHub-Struktur hast, und wenn du dann sagst, generier mir daraus das Paper, dann nimmt er sich halt die Textbausteine plus und verlinkt halt oder baut diese Code-Bausteine und die Daten auf so einer Website zusammen.
So ein bisschen iPython Notebook-mäßig oder Literate genau. Programming im Allgemeinen, ja.
Genau, also das fand ich schon sehr, sehr cool. Und ich glaube, sie sind auch für diese Herangehensweise und für diese Präsentation, die Verpackung genau dieser Daten und diesem Paper auch ausgezeichnet worden mit dem Best Paper Award auf diesem Usenix-Symposium. Ja, fand ich sehr, sehr cool.
Ich möchte hier fast einen meiner Links, den ich unter, ich glaube, Michelinus mal gelinkt habe, eigentlich gleich reinziehen, denn der passt hier nämlich sehr gut. Und zwar wurde der Michael Nielsen, das ist ja eigentlich auch ein sehr bekannter Mensch aus der Szene, wurde gefragt, wo kommen denn die Hauptideen in Zukunft, wo kommen die Hauptideen für das wissenschaftliche Publishing her oder wo werden die wohl herkommen, wurde er gefragt. Und er sieht also die treibenden Kräfte kommen wahrscheinlich so aus dem Interface-Design, aber auch aus ganz anderen Gruppen, die man sonst gar nicht damit verknüpft hatte, sei es, was war das alles so? Ja, also letztendlich Interface-Design im Allgemeinen, also sei es für Webdesign oder sei es derartige Sachen. Und das passt hier auch rein, denn hier versucht man sozusagen, sich vom klassischen Paper zu lösen und mehr sozusagen, okay, wie komme ich denn an die Daten ran? Jetzt bin ich hier bei dieser Grafik, jetzt zeig mir doch mal die Daten dahinter. Und das ist vielleicht mal ein anderer Ansatz, hier solche Paper auch darzustellen. Da muss man sich wirklich, also ich denke, da ist auch noch sehr, sehr viel Platz und sehr viel mehr Möglichkeiten. Man muss natürlich immer schauen, wie kann man in dieser Transitionsphase, wenn man es mal so nennt, etwas bauen, was auch lange Bestand hat. Also wenn ich jetzt auf eine Seite packe und auf verschiedenste Repositorien linke oder Repositorien gehen hoffentlich, aber irgendwelche andere Seiten linke, die halt irgendwann mal nicht da sind, könnte man Probleme haben. Also die Stabilität ist vielleicht noch ein bisschen das Problem dabei. Aber dennoch sollte man sich davon nicht einschränken lassen, damit zu experimentieren. Also wie kann ich so ein interaktives Paper haben, was dann halt irgendwie Daten irgendwo runterbezieht und mir die Grafik neu on the fly generiert oder zumindest leichter bereitstellt? Es ist bei solchen Sachen natürlich nicht immer gegeben, dass die Daten dann on the fly wirklich prozessiert werden können, sondern es ist ja teilweise, also ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, muss der Server da doch eine ganze Weile crunchen, bevor irgendwie hinten eine Grafik rausfällt. Aber dass man da irgendwie Möglichkeiten bietet, schneller ranzukommen und vor allen Dingen auch mit den Daten mehr rumzuspielen, dass man sagt, okay, wie sieht es denn aus, wenn ich hier den Filter anders setze? Wie sieht es denn aus, wenn ich eine andere Korrelation nutze oder solche Sachen, dass man da noch mehr Spielraum reinbekommt? Und das natürlich immer noch ein großes Spielfeld. Und wenn man natürlich einen produktiven Paper schreiben will und das auch noch unterbringen will, ist das schon eine gewisse Hürde. Aber dennoch ist da sehr viel Potenzial, denke ich.
Ja, man müsste es sozusagen tatsächlich doppelt und dreifach irgendwo ablegen, besonders da, wo du es halt nicht nur an einen Anbieter knüpfst. Und gerade diese Aufbereitung dieser, also das, was nach dem Klick auf die Grafik in dem Paper passiert, da wo du dann hinkommst, auf diese Website, das ist ja sozusagen, diese Website allein ist ja fast schon ein zweites Paper, ne? Oder Bestandteil eines zweiten Papers, nämlich sozusagen dem Infrastrukturpaper hinter dem wissenschaftlichen Artikel. Und da fließt sowohl auch Arbeit rein, das überhaupt zu erstellen, als auch musst du sozusagen da gewähren, dass das, wie du sagst, halt auch permanent verfügbar ist, oder dass ich zumindest, wenn das nicht mehr verfügbar ist, trotzdem noch eine alternative Quelle für die Daten und für die entsprechenden Informationen habe.
Ja, und noch ein Kanal, ich glaube, das hat der Michael Nielsen auch gesagt, dass natürlich auch so ein Paper Anlaufstelle sein könnte für Diskussionen. Das ist ja, wie war das bei dem Polymath Project, war das nicht auch so, da haben die auch sozusagen ein Problem hingestellt und haben dann verschiedene Leute kommentieren lassen. Und darauf ist das Ganze entwickelt worden. Und auch hier könnte man bei so einem Paper einfach durch Diskussionsmöglichkeiten und eben wie schon dieses Rumspielen, könnte man auch noch sehr viel mehr Wissen abgreifen. Und das ist natürlich ja, vielleicht durch sowas wie Kommentare, so wie wir es jetzt haben, vielleicht ein erster Anfang. Aber das ist noch nicht ausreichend ausgeschöpft, was man da machen kann. Was natürlich auch daran liegt, wie immer, wie kriege ich meine Reputation? Und wenn ich natürlich wieder nur so einen Kommentar irgendwo schreibe, bringt mich das in meiner Karriere nicht weiter und deshalb ist wenig Motivation, das zu machen. Und auch da muss man natürlich wieder entsprechende Incentives aufs Englisch, also Anreize entsprechend schaffen, um bei sowas mitzuwirken. Es ist einfach ein sehr, sehr, man muss sehr viele Parameter, sehr viele Dimensionen bei diesem Design im Hinterkopf behalten, wenn man überlegt, wie man sowas angehen kann oder wie man das neu gestalten kann. Ja, gut, aber ist doch mal ein schöner Ansatz und ein schönes Spielfeld. Dann haben wir heute schon LCW gebasht? Nein.
Dann wird's Zeit.
Wobei wir das gar nicht machen, das machen andere für uns, und zwar die Confederation of Open Access Repositories macht das. Die haben ein Statement, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, wer da alles hintersteht, aber das ist natürlich eine große Ansammlung von verschiedenen Repositorien, die Open Access Artikel entsprechend hosten, und die haben am 30. April Elsevier hat am 30. April announced, dass sie ihre ganzen, ja, ihre Policy, wie kann man das am besten auf Deutsch sagen, ja, auf jeden Fall ihre Policies ändern, wie entsprechende Journalartikel geteilt werden, und das ist sie verkaufen es, als würde es die Sache vereinfachen, aber das ist anscheinend wirklich das Gegenteil. Da sind teilweise Embargos von bis zu 48 Monaten gegeben. Da werden teilweise non-commercial und non-derivative work licenses genutzt. Also es ist alles ein Rückschritt, und ich glaube, die können das sogar auf Artikel machen, die sie schon publiziert haben, was ich enorm finde. Also ich bin gar nicht ganz sicher, wie das teilweise geht. Auf jeden Fall ist das ein großer Rückschritt, und das wurde hier sehr stark angeprangert von einer großen, großen Koalition von verschiedensten Leuten. Libre ist auch dabei, was wir vorhin genannt haben. Und vielen anderen, das sind hier, ich schaue gerade mal, 94 Institutionen, die da unterschrieben haben und das sehr stark angeprangert haben. Und auch auf Twitter gab es da große, große Wellen meines Erachtens. Also ich weiß nicht, wie da die Lage ist und ob Elsevier da zurückrudert, aber es sieht nicht so aus, ne?
Ich verstehe dieses Unternehmen einfach nicht. Ich meine, das ist, also für mich liest sich das wie ein klassisches Beispiel für kognitive Dissonanz. Also ich meine, das Announcement von Elsevier selber heißt oder ist unter der Überschrift Unleashing the Power of Academic Sharing. Und im selben Artikel gehen sie von einem Standard-Embargo von 12 Monaten aus, und wie du sagst, teilweise gibt es bis 48 Monate Embargos. Das war vorher nicht so. Also es gab ja schon Artikel, die direkt nach der Veröffentlichung, also ich glaube, wenn mich nicht sogar alles täuscht, nach dem Review schon direkt verfügbar waren, und jetzt bauen sie plötzlich wieder Embargos ein und geben sozusagen dem auch noch die Attitüde von, das ist ein Fortschritt im Academic Sharing, und rufen in demselben Artikel auch noch dafür auf, dass man doch bitte beitragen soll, weil Elsevier sich hier in einer Position oder auf dem Weg sieht, dieses System mit neuen Innovationen nach vorne zu bringen. Also ich weiß nicht, was sie da fressen, aber es kann nichts Gutes sein.
Schickt man was vorbei, wir würden da gerne eine Probe nehmen. Ja, also es ist doch irgendwie ziemlich ein Neusprech, ne? Also irgendwie irgendwas sagen oder komplett das Gegenteil meinen, ne? Also diese, wie heißt das bei Orwell, Ministry of Peace, ne? Das genau. Ist eigentlich das Kriegsbedingung, also es ist doch sehr, sehr daneben, ja.
Und das Schlimme ist, du hast halt in diesem Text, in dieser Veröffentlichung von Elsevier, da sind echt ein paar Details drin, die sind unfreiwillig komisch. Die Adresse, an die wir, an die E-Mail-Adresse, an die man sich an die man schreiben soll, wenn man Twitter denn gerne beitragen möchte oder Feedback hat, ist Universal Access.
Ah, nee, okay.
Also universalaccess@lsw.com.
Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen, in der Tat.
Ich meine, wollen die einen verarschen?
Das ist ja echt böse. Das ist echt in der Tat. Das ist wirklich, als hätte sich hier jemand, das könnte auch im Onion stehen oder im Postillon sozusagen.
Absolut.
Das als deutsche Verlinkung. Das ist wirklich, wirklich lustig. Ist das sicher kein Fake? Nee, also es ist wirklich leider kein Fake, muss man sagen. Und ich, wie schon gesagt, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob die irgendwie zurückrudern, nachdem sie den Gegenwind bekommen haben, aber es sieht nicht so aus. Also ich habe jetzt nichts in der Art mitbekommen, aber es ist schon wirklich ein blanker Hohn, wie die das betreiben.
Kennst du die netzpolitische Kampagne Save the Internet?
Nein, ist das das Ding von Facebook? Ist das Internet.org? Nee, ist was anderes. Ne?
Das Internet.org ist genau die Initiative von Facebook. Save the Internet ist eine gemeinsame Initiative von ganz, ganz vielen Netzwerken, die für digitale Rechte und Netzfreiheit und Netzpolitik einstehen. Also beispielsweise Initiative für Netzfreiheit, EDRI ist dabei, Access Now ist dabei, Le Quadratur.net, ja, digitale Gesellschaft und so weiter und so fort. Mhm. Und da geht es darum, die europäischen Abgeordneten darauf aufmerksam zu machen und dazu zu bewegen, für Netzneutralität einzustehen und das auch in der europäischen Gesetzgebung zu beachten und zu respektieren und durchzusetzen. Und unter Save the Internet EU gibt es ja so eine Webseite, über die du herausfinden kannst, wer dein zuständiger EU-Abgeordneter ist und dem über so eine Template-Funktion den kontaktieren kannst. Also du kannst ihn anrufen, du kannst ihm einen Fax schicken, was sich wohl sehr als sehr, sehr tauglich herausgestellt hat. Du kannst ihn antwittern, du kannst ihm eine E-Mail schreiben. Und
ich sehe, worauf du hinauskommen willst. Ich sehe nämlich gerade die andere Seite.
Ja, und mein Gedanke war, ja, eigentlich müsste man sowas auch für Open Access oder Open Science machen. Nämlich genau an den Punkten, wo sowas wie Elsevier wieder so einen Schritt macht und so ein Stückchen weit unter der Verklausulierung von Begriffen, die eher was Positives haben, eigentlich den Schritt zurück macht und restriktiver wird, da müsste man eigentlich tatsächlich mal die Chance nutzen und ob es jetzt Elsevier direkt ist, wirklich mit Fakten überhäufen, die sie im Prinzip gar nicht mehr entkräften können. Das frage ich mich halt immer, also gibt es nicht auch, wenn es in der Politik sowas gibt, warum gibt es das nicht in diesem Verlagssystem? Also ich meine, wir meckern halt das, immer, aber...
Ja. Das Problem ist, dass Leute halt doch immer bei den Verlagen dann auch irgendwie unterkommen wollen. Und gerade bei Elsevier, du hast Cell und solche Sachen, da willst du halt mit rein. Und das ist, wenn du dich dagegen stellst, hast du dir gleich deine Karriere mitunter vielleicht verbaut. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hat das keinerlei Einfluss, aber das ist vielleicht ein Abschränkpunkt. Und ich kann es auch nicht sagen. Vielleicht sind wir auch einfach zu busy. Das ist ja vielleicht auch immer so das Problem. Aber ja, es fällt mir wieder in diese Kategorie, es ist eigentlich unglaublich, dass wir das als Wissenschaftler so machen. Viele Praxis oder ein großer Teil unserer Praxis, die wir machen, ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß, es ist veraltet, es sind nur noch alte Rituale, es ist alles prä-Internet und das ist wieder mal ein Beleg dafür. Ja, aber als du sagtest Save the Internet, ich dachte schon, das ist auch so eine Kampagne, die noch AstroTurfing riecht, aber dann Internet.org von Facebook ist ja eigentlich auch irgendwie genau das Gegenteil, was es eigentlich darstellen möchte, ne? Das ist
genau,
auch eigentlich hier, ihr könnt alles, das Internet ist Facebook, ja, und da draußen gibt's nichts anderes. Und ich hatte schon befürchtet, dass du sagst, Save the Internet ist sowas in der Art.
Nee.
Okay, nee, aber sagen wir so, ich kann ja nicht beantworten, warum wir hier sozusagen nicht aktiv genug sind. Vielleicht müssen wir das auch noch mehr in unsere Open Science AG mit reinbringen, dass wir da vielleicht noch mal was sagen. Keine Ahnung, könnte man vielleicht mal ansprechen. ich befürchte irgendwie, dass immer noch ein Großteil der Wissenschaftler nicht ausreichend sich mit diesen Sachen auseinandersetzt, sondern einfach dem System folgt, weil es halt sehr kompetitiv ist, weil man da nicht Energie noch parat hat, um sich damit so etwas auseinanderzusetzen und weil man sich in dem System auch behaupten muss, um nach oben zu kommen, um ja feste Stellen zu bekommen. Es ist immer dieses Problem mit den Incentives, mit den Anregungen, das entsprechend umzusetzen. Und ich befürchte, da sitzen diese Publisher halt leider am langen Hebel, sonst würden die das auch nicht machen können.
Und es ist halt tatsächlich immer so einfach auch ein Riesenaufwand, ne? Also was man eigentlich machen müsste, ist genau diese Veröffentlichung, die SEW als Pressemitteilung oder was auch immer rausgibt, sozusagen spiegeln und in diesen Textfragmenten einzelne Bausteine mit dem, was sie eigentlich bedeuten, hinterlegen. Also, dass du sozusagen auf einzelne Satzgruppen klicken kannst und dann Argumente einsehen kannst, warum das eigentlich Unsinn ist.
Also, kann ich mal Folgendes vorschlagen. Wenn da irgendjemand zuhört, der eine Menge Geld hat und irgendwas bewegen will, Matthias hat immer so klasse Ideen in solche Richtung. Wie wär's, wenn du mal so keine Ahnung, was ist denn das eigentlich? Kampagnenberater oder Kampagnendriver von sowas wirst, ja? Das Problem ist halt einfach, dass sozusagen die Gegenseite einfach viel mehr Geld hat, ne? Also, ja, die kann einfach in sowas kiloweise Geld reinpumpen und solchen Bullshit dann auch in die entsprechenden Kanäle spülen. Wahrscheinlich dann auch noch als mit Lobbyarbeit auch noch in Politikers Hände tragen. Währenddessen sozusagen die Community da auf Freiwilligenarbeit angewiesen ist und man sich halt eben jetzt nicht mal irgendwie 3 Monate hinsetzen kann, um so eine Gegenkampagne zu starten.
Ja, ja, das ist der Nachteil daran.
Ja, ja. Aber vielleicht finden wir einen Mäzen, der das mal übernehmen kann. Ja, ja, es ist eine Frage der Ressourcen, wie immer.
Oder vielleicht kommt ja tatsächlich auch irgendwann der Tag, an dem jemand bei LSEW aufwacht und sagt, 180-Grad-Wendung. Ich meine, LSEW geht ja schon den Schritt nach vorne. Man muss bloß definieren, in welche Richtung jetzt vorne ist.
Genau, da hast du gleich diese wunderschöne Brücke gebaut. Wir erinnern uns, wir hatten es vor einer Weile besprochen, dass der Ross Mounds einen Blogpost hatte. Und zwar hat ja LSEW rumgefragt, hey, wir würden ganz gerne ein Open Access, leicht zugängliches Journal, sprich ein Nachbau von Plus One generieren und wir bräuchten mal euer Feedback und so. Und hat er ganz klar gesagt, macht es bloß nicht, ihr seid sowieso viel zu spät dran, wir brauchen gar nichts mehr. Aber LSEW hat sich nicht beirren lassen und ich habe heute in meiner E-Mail-Box, ich weiß gar nicht, wie an meine E-Mail rankam, aber habe ich gesehen, die haben dieses neue Journal gestartet und es heißt Halion. Und sie sagen, es ist super hip aufgezogen hier. Say hello to Halion, a new multidisciplinary open access journal. Also nochmal, wir erinnern uns. Plus One wurde vor, ich glaube, jetzt mehr als 8 Jahren gegründet. Alle haben drüber gelacht. Alle sagen, das ist ja Blödsinn, ne? Stück für Stück haben so ziemlich alle Publisher von Nature Publishing Group bis sonst wen haben alle sowas nachgekocht, so ein sogenanntes Mega-Journal, so heißt ein Open Access-Journal mit relativ geringen Hürden, kleine Hürden, so heißen, hier wird nicht nach Relevanz gefiltert, sondern wirklich nur, dass es scientific sound, wie man sagt, also dass es sinnvoll ist oder wissenschaftlich sinnvolle Ergebnisse bietet. Und jetzt ist auch LSEW dazu gekommen, sowas aus dem Boden zu stampfen. Preise waren, glaube ich, 1225. Warte mal kurz, wo haben wir es hier? Ich finde es gerade nicht. 1250 Dollar als APC. Das ist, glaube ich, Plus One Preis so in etwa. Ich sehe jetzt hier nicht, dass die irgendwelche Innovationen reingebaut haben wie Open Peer Review oder solche Sachen. Ich habe es allerdings auch noch nicht in Gänze durchgelesen. Wie schon gesagt, diese E-Mail ist erst vor ein paar Stunden in meine E-Mail-Box gelandet und ich habe da noch nicht großartig durchschauen können. Sie haben diese Seite sehr durchgestylt, sieht sehr hip aus hier, why publishing with us und hey, let's keep it simple. Come on, it's your journal too. Ja, es ist, sagen wir so, ich möchte es denen gerne abkaufen, dass sie das gerne machen, aber es passt irgendwie nicht ins Gesamtkonzept von dieser Firma.
Ich find's erstaunlich. Du hast gerade eingeleitet mit, das ist irgendwie super hip und irgendwie fancy so vom Layout und so von der Anmutung gemacht. Und vor 20 Minuten hatten wir genau den Punkt, den Michael Nielsen, ne? die Publishing-Zukunft in naher Zukunft formen werden, sind vor allen Dingen Interface-Designer. Da haben wir es genau wieder. Das ist genau der Punkt. Ne? Also Elsevier, in dem Fall vermute ich jetzt mal, und die Vermutung liegt nahe, hat jetzt nicht Open Access als wichtigstes Ziel auf dem Radar. Aber sie nutzen auch hier wieder so einen fancy Auftritt, um zumindest Aufmerksamkeit zu erregen.
Ja, aber ich denke, das ist ein anderer Level. Also das ist jetzt hier einfach nur die einladende Seite. Ich denke, die Paper von denen werden nicht anders sehen. Wie schon gesagt, ich habe hier keine große Innovation bezüglich Feedback Loops oder so aus einer Art gesehen oder wie man, dass der Peer Review jetzt besonders open sein soll. Das sehe ich von der Seite nicht. Das ist einfach jetzt nur eine nette Einkaufsseite, da hat die Marketingabteilung halt was gemacht, aber vom wirklichen Interface-Design im Sinne von, oh, hier können Informationen leichter von einem zum anderen übertragen werden oder hier können Daten besser zugänglich gemacht werden, sehe ich nicht. Ich meine, die haben jetzt natürlich fairerweise, muss man sagen, noch keinerlei Artikel gehostet, das ist ja erstmal jetzt gestartet, aber das sehe ich nicht. Also das denke ich, ist ein anderer Level.
Naja, sie gehen zumindest mit hehren Versprechungen ran. Ne? Also wenn du sowas liest wie if it's accepted, we aim to get the final version of your article published online in 72 hours after return of proofs. Natürlich 72 Stunden, nachdem das 12-monatige Embargo abgelaufen ist, ist klar. Ne? Was für, also echt, da fehlen dir echt die Worte. In der einen Pressemitteilung reden sie von 12 Monaten, hier reden sie von 72 Stunden. Ja, was denn nun? Also es ist...
Das ist auch so geil. Hier haben sie auch einen Link auf ein Elsevier Factsheet. Elsevier Ethics in Research and Publication. Okay. Um unseren Blutdruck irgendwie noch ein bisschen im Keller zu halten, denn das ist jetzt hier wirklich böse. Geben wir den Jungs mal eine Chance. Beziehungsweise bashen wir nicht zu sehr drauf rum, warten wir mal, was kommt. Aber es passt einfach, wie schon gesagt, meiner Meinung nach ins Gesamtkonzept. Es ist wirklich sehr konträr, was die hier machen. Und das ist einfach, die sehen halt, Plus One ist saumäßig profitabel. Und das ist deren Drive zu sagen, okay, hey, das wollen wir auch machen. Brauchen wir so noch so ein Ding? Nein, brauchen wir nicht. Wenn die nicht mit wirklicher Innovation kommen, im Sinne von andere Interfaces, andere Möglichkeiten, Wissenschaft zu präsentieren, warum soll ich da hingehen? Dann gehe ich zu Plus One oder zu PJ oder sonst irgendeinen anderen Sachen. Wobei PJ nochmal eine ganz andere Sache ist. PJ ist sehr viel günstiger. Ne? Aber ich sehe hier überhaupt keinen Vorteil. Ich sehe hier nur einen Nachteil, nämlich, dass ich damit den Rest von diesem Riesenkonzern befeuere und da Geld reinschmeiße.
Ist das in irgendeiner Art und Weise, ist multidisziplinär, ne?
Ja. Genau. Das ist ganz üblich, also es ist eigentlich, was soll ich sagen, es ist ein Plus-One-Abklatsch.
Nun gut, man darf gespannt sein, wie dann letztendlich das eigentliche Journal-Interface aussieht.
Genau. So, kommen wir zu was anderem, es ist auch wieder ein neues Journal, was tatsächlich mit einer anderen Philosophie kommt, und zwar, das heißt Collabra und wird betrieben von University of California Open Press. Da ist ein schönes Video auf der Webseite, das die Grundprinzipien mal erläutert oder sagen wir so, die Hauptmotivation, warum die das aus dem Boden gestampft haben. Und zwar geht es darum, einerseits die Kosten runterzudrücken, als auch den Leuten, die an dem wissenschaftlichen Prozess, an dem Publikationsprozess, sollte man sagen, beteiligt sind, entsprechend Wert zukommen zu lassen. Soll heißen, hier als Reviewer bekommt man einen Teil des Geldes zugeschrieben, wenn man ein Paper reviewt, egal ob man es ablehnt oder nicht oder halt entsprechend zulässt. Und am Ende von einem gewissen Zeitraum können dann diese Mittel ausgeschüttet werden, entweder bar an diesen Reviewer. Der Reviewer kann allerdings auch sagen, okay, das soll in einen Fund reingehen, sodass Leute zu geringeren Kosten publizieren können oder zu gar keinen Kosten, so ein Waiver sozusagen. Und das ist, die Aufteilung haben sich ja auch irgendwo gesagt. Ich schaue gerade noch einmal nach. So, genau, das sind 875 US-Dollar, also sagen wir mal unter Plus One, und 625 werden als Kosten veranschlagt, um das ganze Ding zu betreiben. Und 250 US-Dollar gehen dann, wie Sie sagen, an die Research Community, also in dem Fall an den Editor, an die Reviewer, und die können das dann entsprechend entweder an sich selber ausschütten. Ich weiß nicht, ob man es privat ausgeschüttet bekommt oder an die Universität, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Oder Sie können es halt in diesen Waiver Fund entsprechend reinpacken. Oder können das, glaube ich, wahrscheinlich auch für die eigene Organisation entsprechend nutzen. Das ist vielleicht ein netter Ansatz, auch wenn man hier wieder mal an andere Systeme wie PJ wieder mal verweisen kann, die zu einem sehr, 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 sehr viel geringeren Preis kommen. Und auch hier fällt nochmal der Hinweis, dass, oder was der Björn Brems auch sehr gerne immer zum Besten bringt, dieses SciILO, also diese, ich glaube, südamerikanische Konstellation, ist Brasilien ursprünglich, ne? Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, wo man sozusagen Infrastruktur vom Staat betreibt und solche Sachen dann für sehr, sehr geringen Preis, ich glaube, ich habe die Zahl nicht parat, ich glaube, es sind $50 oder $90 pro Artikel letztendlich seine Sachen hosten kann, wo man, ja, was einfach Gegenmodelle sind, die irgendwie überhaupt nicht angedacht werden oder zu wenig angedacht werden, zumindest bei uns hier. Und ich finde das Konzept hier ganz nett. Ich bin immer nicht ganz überzeugt, ob man jetzt den Editor und Reviewern das Geld da irgendwie zuschieben sollte. Ich finde immer noch viel sinnvoller, denn das ist eigentlich die Währung in der Wissenschaft, die Attribution. Von daher finde ich diese ganzen Sachen mit Pablons und so weiter, ist auch eigentlich geschickter, aber gut, das wird sich zeigen, wie das jetzt angenommen wird.
Ich frage mich immer zwei Fragen an der Stelle. Also ich finde den Ansatz, den Reviewern was zurückzugeben, abseits von Reputation, gar nicht so verkehrt. Ich fände es sogar gar nicht schlecht, wenn das tatsächlich dann der Organisation, von der Reviewer kommt, in irgendeiner Art und Weise als wiederum als Forschungsbonus so, oder als Förderratenbonus oder sowas gutgeschrieben werden würde. Also in dem Moment, wo du sinnvolle Reviews machst, die du öffentlich, Open Access dann schreibst, dass du dann in irgendeiner Art und Weise in einem Punktesystem was bekommst, was dir dann gut gerechnet wird bei der Vergabe von Fördergeldern oder irgendwie sowas. Da ist halt das Modell, das Systemmodell hinter Forschungsgeldvergabe nicht dafür ausgelegt. Aber das wäre irgendwie was ich mir durchaus vorstellen könnte, was mal den einen oder anderen Gedanken wert wäre. Und dann frage ich mich halt immer, das System ist ja eigentlich ein ganz, zumindest ein cleverer Ansatzpunkt, dass man mal probieren kann und über den man weiter nachdenken kann. Ich frage mich bloß, warum muss man denn immer gleich ein Journal gründen? Kann man nicht, ja, wenn man diese Expertise hat, das so zu machen und für 620 oder 25 oder $50 diesen Review-Prozess durchzuführen, kann man dann sich nicht ein bestehendes Journal sozusagen aussuchen und versuchen, mit bestehenden Journals, die eine bestimmte Reichweite haben, mal Kooperationen einzugehen und das mal auszuprobieren? Muss es denn immer noch und noch und noch ein Journal sein? Ich meine, das bringt ja keinem was.
Nee, also das muss man auch sagen, es gibt einfach zu viele von diesen Sachen. Und man muss halt auch sagen, das lässt dann natürlich auch sehr viel Schindluder zu. Und deshalb haben wir diese Predatory Open Access Journale, weil es halt, sagen wir mal, gute wie Sand am Meer gibt, können sich dann die schlechten da auch noch mit einreihen und Geld abgreifen. Ich stimme dir voll und ganz zu. Wir hatten es schon mehr als einmal gesagt, deshalb nur kurz der Hinweis, warum brauchen wir überhaupt so viele Sachen? Warum haben wir nicht eine große Datenbank, wo alles reingeht? Und dann wird nach Schlagworten oder Kategorien gesammelt und da kann alles stattfinden. Wir bräuchten das nicht. Natürlich ist technische Diversität auch ganz nett, um da entsprechend Konkurrenz zu haben, aber eigentlich brauchen wir diese Schwemme an South Indian Journal of bla bla bla, also, oder was auch immer. Das muss aber nicht sein. Das ist total unnötig. Das ist einfach Geldmacherei und Verschwendung von Ressourcen.
Also es ist halt schade. Ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn das Konzept dahinter, dass das, also das Editorielle oder das Review-Konzept dahinter wirklich so funktioniert, wie sie es beschreiben, dass da, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es Publisher auf dieser Welt gibt, die dann sagen, nö, machen wir nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass es auch Publisher gibt, die sagen, wir würden gern ein bisschen offener werden, aber wir können es einfach nicht leisten. Wir arbeiten halt an einem bestimmten, an einer bestimmten Marge, die wir zumindest erreichen möchten, um nachhaltig auch unser eigenes Fortbestehen zu sichern. Ist ja auch ein hehrer, ist ja auch ein hehres Ziel, ne? Das will man ja auch niemandem absprechen. Aber irgendwie kommt das bei mir nicht zusammen.
Ne, wir hatten es ja letztes Mal schon besprochen, wo diese die Berechnung auch aufgestellt oder wo man sich fragt, hey, wie kann ein PJ das zu diesem Preis eigentlich fahren? Hm. Vielleicht haben wir uns einfach an diese sehr hohen Preise gewöhnt und die sind total aufgebläht und mehr als nur nachhaltig, sondern werfen halt auch eine dicke Dividende ab. Also ich weiß es nicht. Mir fehlt auch ein bisschen die Transparenz bei diesen Sachen, beziehungsweise vielleicht ist die Transparenz da, aber ich habe das jetzt nicht durchgerechnet. Aber ich denke, man kann da schon davon ausgehen, dass bei vielen Sachen sehr viel Geld auch gar nicht nur in den Betrieb gesteckt wird, sondern auch wieder abfließen aus dem Wissenschaftssystem in andere Taschen.
Ja. Ach je. Nun ja.
Gehen wir einfach mal zur nächsten Kategorie, zu unseren tollen Tools.
Genau. Und da habe ich kürzlich was gelesen vom Peter Murray Rust, der mal sich Figshare versucht hat, genauer anzugucken. Und Figshare ist ja sowas, wenn man darüber stolpert, ist die Idee sehr nachvollziehbar und irgendwie auch sympathisch, ne? Also hostet bei uns eure Daten, eure Paper, eure was weiß ich. Und er hat halt mal gefragt, was ist denn eigentlich so der unternehmerische Hintergrund hinter Figshare, ne? Also wie du sagst, es gibt diverse Leute, die sich gegründet haben, sei es als Journal, sei es als Plattform, sei es als Repository, um vielleicht auch ein Stückchen Geld aus diesem System für sich selbst rauszuziehen. Und er hat halt einen Blogpost geschrieben dazu, in der sich die Frage gestellt hat, ob Figshare wirklich offen ist, was sie sein wollen und auch betonen. Also ich glaube, ihr Slogan ist ja irgendwo auch sehr deutlich, Figshare ist open. Oder ob es nicht vielleicht doch auch eher geschlossen ist. Und er fragt halt so ein Stückchen weit auch nach so einem Kontrollinstrument, was Figshare damit hat. Und das Spannende daran fand ich tatsächlich, dass auf den Blogpost von Peter Mark Hanel selber auch kommentiert hat. Also Mark Hanel ist Mitbegründer oder ist er
blöd? Ja, er hat das Ding selber gestartet, meines
genau,
Erachtens.
Genau,
dachte ich. Und das wurde dann später aufgekauft von Digital Sciences.
Genau. Und er hat wirklich auch sehr ausführlich geantwortet. Und das finde ich zumindest mal echt begrüßenswert, ne? Also, und nach dieser Antwort hat sich dann halt auch so eine kleine Diskussion entsponnen. Das ist also wirklich lesenswert. Und auch hier ist der eigentliche Newsgehalt oder der eigentliche Erkenntnisgewinn nicht in dem originalen Blogpost, sondern tatsächlich in den Kommentaren zu finden. Was ich immer wieder erstaunlich finde.
Ja, du, ich muss sagen, du hast immer den Blick dafür. Du sammelst sowieso oder siehst immer die interessanten Kommentare raus. Da muss ich auch mehr immer schauen. Nee, es ist richtig. Du hast recht. Da ist wirklich noch eine Menge Holz dabei, was wirklich eigentlich das Ganze enorm aufwertet. Also noch sehr viel mehr Hintergrundinformationen hier liefert, ja.
Ja, mach ich weiter.
Man muss natürlich auch vor Augen halten, auch hier haben wir das gleiche Ding wie gerade bei den Journalen. Wir haben einerseits haben wir nochmal kommerziell arbeitende Entitäten und das andere ist, wir könnten Infrastruktur vom Staat haben, die das macht. Und für diese, sagen wir, Longtail-Repositorien, soll heißen, also es gibt viele Repositorien für bestimmte Arten von Daten, währenddessen Figshare dafür ist eigentlich sozusagen den Longtail abzugreifen, im Sinne von alles, was ich halt nicht irgendwo unterkriege, sei es Code, sei es Poster, solche Sachen kann ich reinstellen. Hier haben wir auch das Gegenstück, nämlich Zenodo. Und Zenodo, muss man sich auch vor Augen halten, wird vom CERN betrieben. Also das ist denke ich mal, eine relativ solide Sache. Also man hat hier glücklicherweise auch die Option, was anderes zu nutzen, wenn man das denn möchte.
Mhm.
Und es ist mal ein schönes Beispiel, weil hier sozusagen die öffentliche Infrastruktur gegeben ist, um das zu machen.
Ja. Ich glaube, Zenodo kam zeitlich ein ganzes Stück nach Figshare, ne?
Ja, genau. Also zumindest, sagen wir so, vom gefühlt ja. Ich könnte es gar nicht, wir können mal nachschauen, ich könnte es jetzt gar nicht in Zahlen fassen, aber für mich war auch eine lange Zeit, war Zenodo irgendwie so, ach, da versucht das jemand anderes zu machen, bis ich irgendwann mal durchdrungen habe, ach, das ist vom CERN betrieben und da steckt doch sehr viel mehr Energie auch hinter, wenn man das so möchte. Ne? Oder ja, wenn man das so sagen kann, es ist auch sehr solider untergebracht, wenn man so möchte. Ich weiß es bei Figshare nicht, was die für eine Infrastruktur haben, aber beim CERN weiß man, da sind Leute, die wirklich Ahnung von vielen und großen Daten haben.
Ja. Ich meine, Zenodo ist halt genau das, das so ein Stückchen weit, was du erforderst, ne? Also wurde ja von diesem Open Air, von dieser europäischen, ich glaube, die Europäische Kommission steht hinter Open
Air. Das ist halt in dem Framework, wurde es mit Teil des Frameworks konzipiert,
genau.
Finanziert.
Wurde finanziert und wurde dann von einer Software, von so einer Softwareentwicklungsfirma tatsächlich entwickelt. Also in Invenio heißen die, glaube ich. Und das ist genau der Punkt, sozusagen aus einer öffentlich getriebenen Initiative heraus, zwar privat dann umgesetzt, aber wieder zurück in den öffentlichen Dienst gestellt. Das ist so ein Stückchen weit genau so, wie es funktionieren könnte.
Genau, und der Zenodo Code ist ja auch meines Erachtens auf GitHub zu finden. Genau, lass mich mal schauen. Also theoretisch könnte jetzt jeder sein eigenes Ding fahren, also seine Zenodo-Instanz selber fahren, oder ihr könnt es nicht Zenodo nennen, aber etwas in der Art. Also das ist eigentlich ein schönes Beispiel, wo es halt geht. Jetzt überlege ich gerade, worauf wollte ich noch hinaus? Mist, ist mir entfallen. Wobei, also man sieht halt immer mehr es wird auch immer mehr angenommen. Theoretisch könnte Zenodo eben auch genauso ein System sein, um Publikationen zu hosten. Was natürlich fehlt, ist hier ein bisschen der Review-Prozess. Ich denke, da könnte man sowieso auch im Interface und diesen ganzen Sachen vielleicht noch ein bisschen was verbessern. Auch wenn man mal Sachen ändern möchte, ist es problematisch, was vielleicht auch Teil der Philosophie ist, dass man eben nicht ändert, sondern einfach eine neue Version davon erstellt. Ist für einige Sachen sinnvoll, für andere nicht so. Aber es ist, denke ich, mal diese Richtung, offene Infrastruktur anbieten, geringer Preis und trotzdem, also und jeder kann sozusagen ran. Und die sind ja auch relativ innovativ, zum Beispiel diese Webhooks mit GitHub, das soll heißen, ich kann hier bei GitHub oder ich kann hier bei Zenodo einstellen, okay, ich bin der Autor von dieser Software. Jedes Mal, wenn ich einen neuen Release mache, kein Commit, sondern wirklich einen neuen Release, wird davon hier eine Version abgelegt und entsprechend mit einer DOI versehen. Das ist eigentlich schon sehr schön. Man könnte sich ja noch mehr ausbauen. Ich weiß nicht, wie die finanziellen Mittel da vergeben sind, aber das ist ein Positivbeispiel auf jeden Fall.
Ich muss mich übrigens selber korrigieren. Invenio ist nicht die Firma, die das entwickelt hat, sondern Invenio ist tatsächlich die Software, auf der Zenodo oder von der Zenodo aus entwickelt wurde. Und die Software, die Invenio heißt, wurde im CERN entwickelt. War ursprünglich gedacht als CERN Document Server und ist halt so eine frei verfügbare Software, die dafür gedacht ist, dass du dir deine eigene digitale Bibliothek oder so ein Repository einrichtest und hostest.
Ah ja, hier steht es auch im GitHub Repository steht es auch mit drin. Genau, hier ist auch Zenodo hat auch was auf Read the Docs, also Dokumentation. Ah, wenn sich da mal jemand, also das ist ja fast eine Schande hier, das muss man ja mal ändern. Es gibt keinen Wikipedia-Eintrag zu Zenodo. Ich wollte nicht mal sehen, wann das Ding gestartet wurde. Und das wäre jetzt meine Anlaufstelle gewesen. Das ist allerdings nicht der Fall. Na gut, okay, vielleicht kann sich da mal jemand dran setzen. Ja. Okay, gut, aber wie schon gesagt, schönes Beispiel. Und man sieht auch gefühlt nimmt die Nutzung doch sehr stark zu. Hast du ein paar Zahlen parat? Siehst du das spontan? Vielleicht sollten wir das mal recherchieren. Vielleicht sollten wir auch mal jemanden rankriegen von denen und uns mit dem unterhalten. Das wäre vielleicht auch noch mal eine Unternehmung.
Von Zenodo meinst du?
Ja, genau.
Also ich weiß, dass es 2013 gestartet ist, September, glaube ich. Und Figshare ist auf jeden Fall vorher gewesen.
Ich schaue gerade, 2011 steht hier, ja. Okay, ja, also das ist schon ein enormer Vorsprung. Ja, also ich packe mittlerweile auch viele meiner Sachen auf Zenodo und auch eben Code und auch für Publikationen, dass man eben sich letztendlich die Skripte runterziehen kann und eigentlich alles laufen lassen kann. Dann kann man sich sozusagen ein Shell-Script runterziehen, das Shell-Script zieht dann die Daten vom Repositorium und macht die Analyse und letztendlich fallen dann hinten die Grafiken raus, so idealerweise. Ja. Okay, gut. Dann geht's weiter. Ja, genau, ich habe noch ein Interview mit den Machern von der Citation Style Language ausgegraben. Das ist jetzt schon fast ein bisschen her, ich habe nicht mehr die ganzen Details im Kopf, aber wer den Citation Style Language nicht kennt, das ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, sagen wir mal so, aber viele Tools nutzen das mittlerweile. Es kommt ursprünglich meines Erachtens aus der Ecke von Zotero. Also das ist Zotero ist ein Manager ist fast zu einschränkend, wenn ich sage, für wissenschaftliche Publikationen, dann kann halt auch ganze Webseiten oder sonst was runterladen und speichern. Es ist ein Referenzmanagementsystem, würde ich fest einfach mal so nennen, und Referenzen im weitesten Sinne. Und meines Erachtens ging von denen aus, dass sie irgendwann gesagt haben, okay, wir wollen hier verschiedenste Sachen beschreiben können und haben dann, also was heißt beschreiben können, man will das dann auch nutzen, um in Publikationen entsprechende Referenzen einbauen zu können. Und leider hat irgendwie jedes Journal verschiedene Arten, die Referenzen darzustellen. Also sagen wir mal so, die einen schreiben nur den Erstautor mit Nachname, Komma, Vorname abgekürzt und dann den Titel, andere machen das länger und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Zitationsstile. Und diese Citation Style Language bietet halt eine Möglichkeit, das zu beschreiben, und es gibt ein riesen Repositorium mit über 7000 verschiedenen Styles. Das ist wieder mal diese Schwemme an verschiedenen Journalen, die es gibt. Und das ist jetzt ein Interview mit diesen beiden, das wurde gehalten von den Leuten von Papers. Finde ich eigentlich ganz nett. Also Papers ist ein kommerzielles Referenzmanagementsystem für Mac. Ich weiß gar nicht, gibt es auch für andere Systeme? Ich kenne das nur für Mac.
Windows gibt es auch mittlerweile. Hatten wir hier vor ein paar Folgen auch schon mal erwähnt.
Okay, gut. Und die haben, ja, da haben wir es mal aufgerollt, denn Papers, also ist jetzt vielleicht auch ein bisschen Eigenwerbung für Papers, weil die halt denen auch ein bisschen Geld in die Hand gedrückt haben, weil sie sehr von dieser Arbeit profitieren. Und die haben halt zwei dieser Autoren interviewt und gibt mal ein bisschen Hintergrund zu der ganzen Sache. Wo man das auch gut nutzen kann, also ich glaube, ich hatte das sogar mal verlinkt, und zwar mit Pandoc. Was ist Pandoc? Soll man vielleicht umfassen. Pandoc ist erstmal ein Übersetzer von verschiedenen Markup-Languages ineinander. Also man kann, ich glaube, best bekannt von Markdown in LaTeX oder verschiedenste Sachen übersetzen. Aber da gibt's auch diese riesen Grafik, wenn man auf die Pandoc-Seite geht. Ich gucke mir das mal kurz an. Wenn man auf der Pandoc-Seite ist, sieht man gleich so eine Grafik, wo auf der linken Seite irgendwie, grob überschlagen, vielleicht so 20 verschiedene Formate sind und auf der rechten Seite vielleicht so 40 Formate, vielleicht übertreibe ich jetzt gerade. Auf jeden Fall, man kann sehr vielen Formaten in sehr viele andere übersetzen. Ich glaube, wir hatten es auch schon mal angesprochen. Und Pandoc kann auch diese Citation-Style-Language nutzen. Das heißt, man kann zum Beispiel in Markdown sein Paper schreiben und kann sich dann für ein Journal entsprechend, also man kann die Referenzen in BibTeX ablegen und kann dann einen entsprechenden Citation Style Language File herunterladen, sagen wir mal für PLOS Computational Biology, kann das dann entsprechend die Referenzen reinkompilieren, also das Dokument, was rausfällt, hat die korrekten Styles, dann sagt man, oh, ich wurde jetzt hier abgelehnt, ich gehe zum anderen Journal, kann sich die andere Citation Style Language Definition runterladen und dann sozusagen ohne viel Aufwand diese Sachen ändern. Und das halt basierend auf dieser schönen Sprache. Also das, was vielleicht für viele, die das machen, vielleicht auch N oder sowas machen kann, gibt es auch in offen und in hübsch.
Ja, Pandoc also übrigens.
Deshalb,
oh, Entschuldige.
Gerne.
Pandoc übrigens entwickelt von einem Philosophieprofessor, nämlich John McFarlane. Ganz großartiger Typ, der tolle Vorträge hält und auch ein sehr, sehr schönes Buch geschrieben hat über die Idee, warum das Konzept von Wahrheit für uns so viel Sinn macht und warum es doch eigentlich nur relativ ist. Und kann ich auf jeden Fall empfehlen, macht Spaß.
Der ist in Berkeley, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Ja, genau. Gut, das nur ein Hinweis, wem diese Citation Style Language noch nichts sagt, das kann man sich anschauen. Ich glaube, wir hatten es auch schon mal angesprochen, als wir über Scholarly Markdown gesprochen haben. Aber das Fass machen wir heute nicht mehr auf, aber nur so der Hinweis, wer sich da interessiert, was da vielleicht auch nur im Hintergrund für einen läuft teilweise. Dann, was haben wir sonst noch? Das ist ein bisschen Altmetrics wieder mal, ne?
Genau, Altmetrics habe ich so ein bisschen das Gefühl, macht seit so einem Dreivierteljahr ist da sehr, sehr viel Aktivität. Ich glaube, das ist auch so ein Projekt, was permanent wächst. Nicht nur in der Aufmerksamkeit, sondern auch in der Leute, in der Anzahl der Leute, die sich darum kümmern. Und wir hatten es vor ein paar Folgen, als die angefangen haben, Policy-Dokumente sozusagen mit in ihre Auswertung, in ihr Tracking mit aufzunehmen. Also wo man sozusagen versucht hat zu gucken, welche Paper jetzt in welchen Policy-Dokumenten wiederum Erwähnung fanden und verlinkt waren. Und jetzt haben sie angefangen, vor kurzem, ich glaube so Anfang Mai oder sowas kam die Meldung, dass sie tatsächlich auch ihr Tracking erweitert haben auf Mainstream-Medien. Und das sind gar nicht so wenige, das sind glaube ich 1300, mit der sie angefangen haben, dass sie also 1300 Mainstream-Medien, die eigentlich erstmal nichts mit Wissenschaft vorrangig zu tun haben, in ihr Monitoring mit aufnehmen. Und da sind halt aus der ganzen Welt durchaus die großen Bekannten auch dabei. Sowas wie The Atlantic, CNN of course, natürlich den Telegraph, die Times, aber auch deutsche Medien, wie zum Beispiel die Süddeutsche.de, wie zum Beispiel, was habe ich noch gesehen? Die Zeit habe ich gesehen. Ich glaube, der Tagesspiegel ist mit dabei. Verzeihung. Also irgendwie ein merkwürdiger Zug oder gar nicht so ein merkwürdiger Zug. Aber was mich erstaunt hat, ist tatsächlich, dass so viele deutsche Medien dabei sind. Unter anderem auch aus dem Hause Springer, die Welt. Die ja mit dem Leistungsschutzrecht eigentlich genau den gegenteiligen Zug gemacht hat. Also wie das funktioniert ist bei Altmetric anscheinend, ist, dass Altmetric nicht nur aufzeigt, wo sozusagen das Paper genannt, verlinkt, erwähnt wurde, sondern dass sie auch tatsächlich so ein kleines Snippet mit dazu packen. Und dann frage ich mich wieder.
Oh, das ist in der Tat, ja. Die dann dafür zahlen. Ne?
Wie war denn das jetzt mit dem Leistungsschutzrecht und so? Also es hat irgendwie, fand ich zumindest mal einen ganz spannenden Punkt, wo man mal drauf gucken kann.
Ja, klitzekleine Anmerkung. Ich bringe es auch mal wieder durcheinander. Ich habe es auch am Anfang falsch gesagt. Es heißt Altmetric, denn der Gesamtbegriff, sagen wir so, dieses Gesamtkonstrukt, also sagen wir diese, wie soll man sagen, diese ganze alternative Herangehensweise heißt Altmetrics. Ja. Aber die Firma heißt Altmetric. Ist vielleicht ungünstig gewählt, muss man sagen.
Oder sehr gut gewählt, das muss man.
Ja, gut, man kann den Begriff dann gleich besetzen. Ist so, als würde man Klebestreifen nennen und nicht Tesafilm.
Genau.
Also, würde ich meine Firma so nennen. Ja, 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 vielleicht. Darüber mögen sich andere streiten. wir bleiben harmonisch.
Genau. Und dann gab es aus demselben Hause gleich noch was, was mir über den Weg gelaufen ist. Jetzt allerdings vor kurzem, vor 2 Tagen, glaube ich. Es ist halt, dass dieses ganze System hinter Altmetric ist halt in den letzten Monaten doch erheblich gewachsen, sowohl in dem, was sie in ihr Tracking mit aufnehmen, als auch wie sie das Ganze darstellen. Diesen Donut sozusagen, den kennt man ja. Sie haben den ja auch vor kurzem anpassbar gemacht, ne? Sodass du ihn in der Größe für deine Zwecke customizen kannst. Und jetzt war es anscheinend mal wieder an der Zeit, so ein bisschen Hintergrundinformationen dazu aufzubereiten. Und das haben sie in einem Blogpost gemacht, wo sie mal erklärt haben, wie sich eigentlich dieser Score, der in diesem Donut sich dann befindet und darstellt, wie der sich eigentlich errechnet und welche Quellen sie dafür anzapfen, um diese Zahlen überhaupt zu generieren. Und das ist relativ übersichtlich geworden. Es ist jetzt kein endlos langer Text, aber er ist ausführlich genug, um zu verstehen, wie eigentlich tatsächlich diese Bewertung zustande kommt. Und das finde ich eigentlich immer ganz, ganz interessant zu lesen, gerade wenn es halt einfach mal einmal auf einer Seite in einem Blogpost von vorne bis hinten runtergeschrieben ist.
Das finde ich sehr gut. Das suche ich schon seit sehr, sehr langer Zeit. Ach, das ist auch erst kürzlich rausgekommen.
Genau. Okay,
gut. Das finde ich gut. Ich habe auch auf meiner persönlichen Homepage, ich hatte immer nur den Button eine Weile lang, also wo man nur den Wert sieht, aber ich habe kürzlich meine Seite ein bisschen umgestellt und habe dann auch mal den Donut jetzt mit eingeführt. Ja. Ja, das finde ich auch schön. Sieht man einfach mehr.
Ja.
Genau.
Gut. Wir haben heute ja, so überhaupt nichts zu Open Data. Was ist denn da los?
Wüsste ich jetzt auch nicht. Was ist denn los an der Open Data Front? Ist mir jetzt auch nichts vor die Flinte gekommen. Von daher lassen wir es einfach mal hier so liegen und gehen gleich weiter zu Peer Review und Metrics. Man darf keine Open Science Radio Folge haben, ohne Elsevier zu bashen und natürlich den Impact Factor zu bashen.
Oh ja.
Und auch da, ne, das ist ja fast hier verloren gegangen. Ja, und auch da ist wieder ein schöner Blogpost aufgeschlagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kannte den Blog jetzt vorher nicht hier, Quantext. Und ja, es ist nichts Neues. Die haben auch oben ein schönes Too Long to Read, Too Long Didn't Read. Ist klar, also der Journal Impact Factor ist einfach verschoben oder ist einfach, scoot. Wie sagt man das auf Deutsch eigentlich? Also es ist wirklich keine gute Darstellung der ganzen Sache. Er ist schwierig zu reproduzieren, weil Thomson Reuters sozusagen auf den Daten sitzt und er ist ein sehr schlechter Indikator für die tatsächliche Zitationsrate eines Papers. Und was noch, ja, diese dreistellige Angaben des Journal Factors ist irgendwie total lächerlich. Das Beste, was man vielleicht machen kann, so grob irgendwie 5 oder 10, so irgendwie sowas in diesen Schritten vielleicht angeben, das wäre das Nächste, was man machen könnte. Ich glaube, wir hatten das auch in Gänze ausgebreitet. Es gibt auch wieder mal auf Björn Brehm zu verweisen, diese schöne Paper in, was ist das, Frontiers in Neurobiology oder sowas in der Art. Ich suche es raus und packe es in die Shownotes, wo sie auch gezeigt haben, dass irgendwie, was haben sie verlinkt, die Retraction Rate ist in diesen Journal mit hohem Impact Factor relativ hoch und auch die Korrelation zwischen statistischer Power und Impact Factor ist nicht gegeben, soll also nicht heißen, dass irgendwie da irgendwie jetzt mit sehr viel mehr Liebe oder sehr viel mehr Mühe in diese Journale reingeschrieben wird oder dass die Publikationen davon jetzt irgendwie sehr viel mehr statistische Power haben, dass das einfach nicht gegeben. Und hier ist einfach mal wieder schön. Und ich habe es mir wirklich jetzt zur Aufgabe gemacht, ich habe es schon beim letzten Mal gemacht und ich hatte schon seit unserer letzten Aufnahme auch mehrere Inzidenzien, wo ich das wirklich gemacht habe. Wenn jemand vom Impact Factor gesprochen hat, habe ich Bullshit gesagt. Es ist einfach Blödsinn. Das beste Beispiel, ich glaube, ich habe es beim letzten Mal, habe ich das schon gesagt? Ich erzähle es gerade zu vielen Leuten, deshalb bin ich mir gar nicht ganz sicher, ob wir es hier schon gedammt haben. Ich habe einen Raum von, doch, ich glaube, ich habe es gesagt, ich habe einen Raum von 5 Leuten. Ich möchte wissen, was ist das durchschnittliche Einkommen. Plötzlich kommt Bill Gates rein und das durchschnittliche Einkommen ist plötzlich im Millionen, wenn nicht sogar im Milliardenbereich. Und das liegt einfach daran, dass man halt den Durchschnitt nimmt. Wenn man den Median nehmen würde, das heißt, man sortiert die Leute nach Einkommen und nimmt daraus dann den Mittelwert, den mittleren Wert, dann bleibt das konstant und das haben sie ja nicht genommen. Also es gibt, also hier ist auch nochmal schön dargestellt in verschiedensten Grafiken, warum man das nicht nutzen sollte. Damit haben wir unsere Pflicht erfüllt und der Impact Factor ist gebasht. Und dann können wir eigentlich gleich weitermachen.
Ja, weiter geht's mit Nature. Und eine Meldung, die du vielleicht viel, viel eher einordnen können wirst, als ich das kann. Denn Nature, zumindest Nature Biotechnology, hat angekündigt, in Zukunft den Code, der für der benutzt wurde, um in Studien wahrscheinlich die Auswertung zu fahren, durch Peer Reviewer genauso checken zu lassen.
Genau. Das ist auch eine sehr sinnvolle Sache. Das ist, denke ich, ein richtiger Schritt. Also man muss sagen, Nature, in der Richtung ist Nature in letzter Zeit doch sehr vorandrängend, auch bezüglich Reproduzierbarkeit und solchen Sachen. Fangen Sie doch jetzt an, einigen was vorzumachen. Und das ist, denke ich, ein guter Schritt. Denn, sagen wir so, gerade bei den computational Sachen, also bei den Berechnungen von solchen Sachen, kann man das halt einfach machen. Man kann die Experimente davor jetzt nicht so einfach abklappern, aber gerade bei Code ist die Sache möglich und relativ einfach möglich. Klar, man kann natürlich auch relativ kompliziert werden irgendwann, wenn man sehr komplizierte Analysen hat, aber es ist, denke ich, wert und es ist auch möglich, das bereitzustellen, um zumindest im Zweifelsfall immer nochmal zurückgehen zu können und zu gucken, wo denn ein Fehler lag. Und von daher kann man das jetzt nur begrüßen. Und die haben auch verschiedene Methoden hier genannt. Ich glaube, wir hatten auch schon Docker angerissen und IPython Notebook und solche Sachen und Knitter und solche Späße. Und haben natürlich auch darauf hingewiesen, dass es auch wichtig ist. Ich glaube, haben nicht sogar Software Carpentry genannt. Ja, genau, Software Carpentry haben die auch genannt. Einfach um den Leuten auch, um auch zu zeigen, dass es wichtig ist, da in Bildung zu investieren und den Leuten auch das Handwerkszeug überhaupt zu geben. Ja. Und also ich weiß gar nicht mehr, wann wollten sie das jetzt umsetzen hier, aber wahrscheinlich ab sofort, denke ich mal. Ne? Meine Nature Biotechnology muss auch sagen, da werden auch häufig Tools, also ich kenne es aus der Bioinformatik, werden häufig halt bioinformatische Tools entsprechend auch publiziert. Von daher ist es, denke ich, auch sinnvoll, das in diesem Journal zuerst zu etablieren.
Also es ist sozusagen diejenigen, die dort als Peer-Reviewer aktiv sind, kommen ohnehin wahrscheinlich mit der Befähigung, sowas machen zu können. Also es müssten jetzt nicht zusätzlich noch Reviewer dazugeholt werden, explizit dafür.
Nee, man muss natürlich auch sagen, dass diese Journale auch meistens einen Mix an verschiedenen Leuten für so ein Review versuchen aufzustellen. Gerade bei diesen etwas höher rankenden, keine Ahnung, machen andere sicher auch, aber da weiß ich zumindest, dass die versuchen halt verschiedene Leute da ins Boot zu holen mit verschiedenen Fähigkeiten, um diese verschiedenen Aspekte von so einem Ding halt abzuklopfen. Und da könnte man natürlich einerseits, gut, Software ist natürlich schon wieder das Eingeschränkte, das heißt, da braucht man vielleicht jetzt gar nicht so viele Bereiche abklappern, aber die werden wahrscheinlich einfach in ihrem Peer Review jetzt noch irgendwie das Häkchen setzen, ja, ich habe den Code auch gecheckt und hab mal durchgeguckt, dass das auch mehr oder weniger sinnvoll ist. Mache ich auch, also wenn ich irgendwie ein Paper Review, was über Software ist, schaue ich mir natürlich den Code an. Ne? Ich habe auch schon, ich erinnere mich gerade, wirklich auch Fehler drin entdeckt oder beziehungsweise Sachen, die im Text nicht erklärt waren. Hab dann nachgefragt, okay, warum, was war denn das vielleicht, Poly-A-Entfernung, das ist eine Art. Nee, genau, die hatten, ich komme jetzt nicht mehr genau drauf, aber da war ganz klar, im Code war zumindest was nicht klar ist oder was ich so nicht gemacht hätte. Und das finde ich, ist als Review von einer Software heißt das für mich von vornherein, dass man auch den Code anschaut. Also da kommt man gar nicht drum herum. Und hier machen die es natürlich wahrscheinlich obligatorisch, dass man wirklich so ein Häkchen hat, ja, ich habe den Code durchgeschaut und vielleicht auch ein bisschen das Gesamtkonzept angeschaut. Soll heißen, wenn man jetzt ein Software oder eine Software publiziert, dann kann man schon darauf achten, dass da gewisse Qualität dabei ist. Das heißt, Unit-Test oder allgemein Software-Testing, dass da Dokumentation dabei ist, dass auch der Code dokumentiert ist oder zumindest sinnvolle Variablen nutzt und nicht irgendwie I plus sonst noch was, sondern wirklich auch lesbaren Code produziert hat. Alle solche Sachen sind natürlich immer nur Indizien. Natürlich kann man sich jetzt nicht irgendwie noch 3 Jahre hinsetzen und Code Review machen, muss man auch sagen. Also es gibt bezahlt Code Review und das ist eine Kunst für sich, sowas zu machen. Aber ich denke, hier geht es erstmal darum zu sagen, okay, auch Code ist entsprechend relevant und es wert, näher angeschaut zu werden. Darum geht es,
glaube ich. Also irgendwie finde ich die Ankündigung merkwürdig, weil die Überschrift, dieses Rule Rewrite aims to clean up scientific software, Suggeriert jetzt tatsächlich so ein Code Review, ne? Also wo du sozusagen den Code selber anschaust und begutachtest. Mhm. Während die Unterüberschrift Nature Biotechnology asks peer reviewers to check accessibility of code used in computational studies, ja nur davon abgeht, dass die Reviewer gucken, ist der Code verfügbar.
Ist jetzt auch ein bisschen Overselling der Titel, ja. Da hast du schon recht, aber ich nehme an, also man müsste vielleicht mal nachschauen, haben die das hier so, vielleicht muss man einer spaßeshalber bei Nature Biotechnology submitten, ich denke, die werden dann auch ein Häkchen haben, ja, der Code ist verfügbar und als Reviewer, ja, der Code ist verfügbar und ich habe ihn mir auch angeschaut, also das ist wahrscheinlich der Punkt. Es ist ein bisschen Overselling, aber es ist, die machen hier schon auf wichtige Punkte, weisen sie hin in diesem Artikel. Ob das jetzt wirklich so die Sache komplett ändert, weiß ich auch noch nicht. Wie schon gesagt, ich habe es ja vorher gesagt, wenn man sich jetzt wirklich wenn man jetzt wirklich sagen würde, ich mache ein richtig sauberes Code-Reviewing, das kann man nicht einfach mal so nebenbei machen. Das ist doch sehr, sehr, sehr viel aufwendiger, als in Anführungsstrichen nur das Paper abzuklappern. Hm. Das ist schon sehr viel mehr Aufwand. Und es gibt auch kommerzielle Firmen, die das machen, oder wo hat man es gemacht? Bei TrueCrypt, da saßen die auch Monate dran und haben TrueCrypt gereviewt. Das ist kein einfaches Unterfangen. Dennoch, wie schon gesagt, es gibt gewisse Indizien, wo man sich, oder gewisse Sachen, die man sich anschauen kann, wo man relativ schnell sagen kann, das ist sehr grottig oder es ist gute Qualität und kann davon dann vielleicht drauf schließen. Ob das natürlich alles wirklich perfekt läuft, und ich habe bei perfekt jetzt wirklich gerade den perfekt, es gibt kein Programm, was perfekt läuft, kann man natürlich nicht sagen. Sie weisen natürlich auch noch andere Sachen hin, auf so Sachen wie Docker, um einfach Sachen auch leichter lauffähig zu machen und auch portierbar zu machen, solche Späße.
Ja, in dem Editorial von Nature Biotechnology selber ist es nochmal ein bisschen expliziter dargestellt, und es geht tatsächlich vor allem um die Erreichbarkeit von Source Code. Mhm. Sie empfehlen da halt die üblichen Sachen, GitHub, Zenodo, Figshare, zusammen mit dem Erhalt von einer DOI. Beispielsweise. Und es scheint zumindest noch nicht initial um tatsächliche Code-Begutachtung zu gehen. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das dann auch so ein Midrange-Ziel ist.
Also ich denke, das gehört einfach dazu, dass wenn du schaust, dass es da ist, dass es auch in einer entsprechenden Qualität da ist. Würde für mich, also wie schon sagen, ich habe es auch vorher schon gemacht, ich bin mir ganz sicher, ob der Editor das dann sozusagen missachtet hat, wenn ich gesagt habe, hier ist was jetzt nicht so, oder so würde ich das auf keinen Fall annehmen, vielleicht waren die anderen Punkte dann auch relevanter, aber für mich persönlich gehört das immer dazu und ich denke, ich bin nicht der Einzige. Was sollte ich noch sagen, kleinen Augenblick, jetzt ist mir das entfallen. Ja, genau, ich wollte nur sagen, dass, wie schon gesagt, Nature eigentlich hier schon den anderen Zeitschriften ein bisschen voraus, dass zumindest diesen heiligen großen, also Science sehe ich das bisher noch nicht, und auch andere haben da wirklich Probleme bisher, und da gab es auch kürzlich, das ging ja auch ein bisschen auf Twitter ab, mit dem einen Paper, was auf PNAS wahrscheinlich einen Batch-Effekt gemessen hat und wo dann andere Leute das nachkochen konnten oder nachgekocht haben und aber auch kein Code fanden. Ich glaube, die mussten das auch sich alles erst wieder zusammensammeln und nachmachen. Da ist Nature wahrscheinlich sogar leider noch Avantgarde, auch wenn wir es natürlich sehr, sehr, sehr viel besser machen können. Ich kann auch hier mal wieder an unseren Open Science Peer Review verweisen, unsere kleine Publikation in Faculty 1000 Research. Ich kann, ja, also sozusagen, worauf man schauen sollte, ist der Code da, sind die Daten da, kann man das nachvollziehen. Ich bin jetzt dazu übergegangen, soweit das meine Kooperationspartner mal zulassen, dass man auf Zenodo, ich kann da mal ein Beispiel sogar packen, dass man letztendlich ich nutze Shell-Skripte, man kann das auch in jeglicher anderer Form machen, aber dass man letztendlich alles hat, dass man die Daten beziehen kann, dass man die Analysen macht und das idealerweise hinten dann sozusagen die Grafik rausfällt. Und da gibt es auch viele andere Beispiele, die das besser gemacht haben. Wir hatten heute ganz am Anfang, wie gut man das sogar oder wie weit man das noch vorantreiben kann. Das ist natürlich auch alles mit sehr viel Aufwand betrieben oder verbunden, aber ich denke, es lohnt sich auch. Und ich persönlich sehe immer die Motivation, auch sowas zu machen, denn oder darin, dass ich habe so viele verschiedene Projekte, und wenn irgendjemand mal mich nach 2 Jahren fragt, hey, für das Paper, was hast du denn da genau gemacht? Ich kann zwar in meine Sachen zurückgehen, aber ich habe auch sehr viele Analysen, und letztendlich um zu diesen Punkten zu kommen, die dann publiziert sind, da dann durch alles durchwühlen, wäre für mich ein Albtraum. Und dann zu sagen, okay, für diese Publikation haben wir jetzt diese ganzen Analysen gemacht und die Grafik ist so entstanden, ist für mich einfach auch eine Möglichkeit, ruhigen Schlaf zu haben, weil ich genau weiß, ich kann jederzeit zurückgehen und jeder kann, beziehungsweise nicht nur ich kann zurückgehen, sondern jeder kann ohne meine Hilfe zurückgehen und das nochmal nachkochen. Und wenn ihm dann irgendwie Fehler auffällt, kann er immer noch zu mir kommen. Aber es ist nicht so, dass irgendjemand fragen muss, kann ich mal die Daten haben, kann ich mal den Code haben. Also das ist auch eine meiner Motivationen. Ich kann dann einfach ruhiger schlafen.
Nachvollziehbar.
Und ich habe ein Sieb, ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb, von daher ist das auch sehr wichtig. Gut. Okay, weiter geht's im Programm.
Nochmal Nature.
Genau.
Es gibt, also mit der Vielzahl von wissenschaftlichen Ergebnissen, wissenschaftlichen Publikationen heutzutage, fällt es einem ja durchaus auch mal schwer zu entscheiden, wie wichtig sowas ist. Also was für einen großen Wurf oder wie groß ist der Wurf wirklich, den so ein Paper mit sich bringt? Ist es also auch in der Community ein wichtiges Paper oder ist es eher so eins von vielen, was dasselbe Thema behandelt? Und gerade mit so den wachsenden Metriken, die sich da so anbieten, also der Science Citation Index von Thomson Reuters, der Index, den man bei Scopus kriegt, aus dem Hause Elsevier. Was gibt's noch? Der Hirsch-Index, also der Edge-Index. Dann gibt's sowas wie Faculty 1000 und Altmetric machen, ne? Also auch die Zirkulation von Papern in sozialen Medien auf einmal mit zu erfassen. Jetzt sogar in Mainstream-Medien. All das, da neigt man natürlich dazu, vor allem diese Indexe heranzuziehen, um die Wichtigkeit von Papern zu beurteilen. Und es gab jetzt eine Gruppe von Wissenschaftlern, die sich mal daran gemacht haben und mal geguckt haben, was ist denn abseits von diesen Metriken und von diesen Punkten, die die jeweilige Metrik zur Verfügung stellen oder mit sich bringen. Was sind denn da eigentlich Punkte, an denen man sich entlanghangeln kann, um vielleicht auch qualitativ festzustellen, wie viel oder welche Bedeutung so ein Paper mit sich bringt und nicht nur quantitativ an was auch immer für einen Faktor gebunden. Und dazu haben sie das sogenannte Leiden-Manifesto mit sich herausgebracht. Ich vermute mal, dass Leiden sich in dem Moment auf die Stadt Leiden in den Niederlanden bezieht und nicht auf Elsevier.
Wollen wir es hoffen.
Und haben 10 Punkte, 10 Prinzipien mal aufgestellt, die einem so als Handreichung nutzen sollen, um zu hinterfragen oder zu erkennen, wie unseren Paper einzuordnen. Und das fand ich irgendwie eine ganz nachvollziehbare Sammlung, mal mehr oder weniger offensichtlich. Da sind halt Sachen dabei, Prinzipien dabei, wo du sagst, naja, klar, aber ich finde es halt schön, dass das mal so zusammengeschrieben ist.
Ja. Ja, der Punkt ist natürlich auch, dass es, wie immer, ist es doch sehr vom Zeitgeist abhängig, was gerade toll ist und was nicht. Und wir hatten häufig das Gespräch, ne, Ebola. Wenn du vor 3 Jahren irgendwie über Ebola geforscht hast, naja, ne, keine Ahnung, wo dann unterkommst sozusagen. Und jetzt plötzlich könntest du damit wahrscheinlich in den höchsten Journalen wieder, also höchsten bitte in Anführungsstrichen interpretieren, aber du könntest da mit hohem Impact irgendwo wieder landen. Und das ist halt alles immer abhängig. Wir halten uns auch vor Augen, Einsteins erste Publikationen wurden auch am Anfang abgelehnt, weil irgendwie unwichtig und solche Sachen. Das ist halt immer sehr, sehr abhängig von den momentanen Gegebenheiten. Und da ist vielleicht Ja, gut, muss ich sagen, ändert sich dieses Leiden-Manifest vielleicht auch gar nicht so viel dran. Ja, vielleicht doch. Muss gerade überlegen. Nee, es wird wahrscheinlich die Sache gar nicht so umreißen, aber vielleicht nur so als weiteren Punkt mit reingeschoben, dass man das halt vieles auch im Lichte der momentanen Zeit betrachtet wird.
Auf jeden Fall. Und du merkst das schon in einigen Punkten auch deutlich. Auch diese, ich meine, die Motivation heraus, sowas mal zusammenzuschreiben, ist natürlich auch motiviert aus den sozusagen Diskussionen, die sich rund um Impact Factor und Age Index und sowas in den letzten Monaten bis Jahren entsponnen haben. Insofern ist die Idee wahrscheinlich schon allein getriggert durch so zeitgeistliche Entwicklungen. Aber ja, ich finde manche Sachen durchaus getroffen formuliert.
Jetzt stellt sich mir so die Frage, also gut, ich meine, natürlich mögen wir immer solche quantitativen Sachen, wo man Leute auch vergleichen kann oder wo man Leute oder Paper vergleichen kann. Und hier versucht man das sozusagen mehr auf die qualitative Ebene wieder zu bringen, was allerdings wieder menschliche Interaktion benötigt. Und das Tolle an diesen ganzen Metriken ist, die können alle mehr oder minder automatisch generiert werden. Ja. Jetzt stellt sich mir die Frage, müsste man eigentlich ein Trainingsset genau bauen. Vielleicht hat das auch jemand gemacht, wenn man jetzt einfach sagt, okay, ich nehme diese 10 Prinzipien, wende die an und ja gut, ich brauche wahrscheinlich jetzt irgendwie eine Handvoll Wissenschaftler, die das mal auf eine größere Menge an Papern anwendet und dann macht man ein bisschen Machine Learning oder sowas in der Art und guckt mal, ob man das irgendwie dann doch wieder in Code gießen kann oder in was Automatisches gießen könnte. Das würde mich mal interessieren. Vielleicht hat das sogar schon mal jemand gemacht. Ja, muss man mal nachgucken. Also jetzt nicht prinzipiell mit diesen Sachen, aber gibt es sozusagen irgendwie intrinsische Qualitätsmerkmale, die sich automatisch erkennen lassen?
Ich glaube, die Motivation zu ich bin mir nicht mehr sicher, aus welcher Ecke das kam oder ob das so in die Richtung geht, was du meinst. Aber es gab doch mal vor etlichen Jahren, muss das schon gewesen sein, die Diskussion, ob man nicht auch die Anzahl der verwendeten Zitationen innerhalb eines Papers, und zwar der unterschiedlichen Zitationen, also aus unterschiedlichen Quellen, als Indikator nehmen kann, als auch qualitativen Indikator, nicht nur quantitativen Indikator, wie wertig die durchgeführte wissenschaftliche Arbeit ist.
Na, das repräsentiert erstmal, wie interdisziplinär die ganze Sache genau ist. Aber das muss ja nicht unbedingt gut sein.
Dann. Genau. Ja, aber das, ich glaube, das ist so ein Ansatz, der eventuell in so eine Richtung geht.
Ja. Wenn ich hier lese, Simplicity is a virtue in an indicator because it's enhanced transparency. Das heißt, wenn ich kurz schreibe, ist es besser. Das wäre schon mal irgendwie einfach die Wörter schon mal zählen. Gut, das ist jetzt gar nicht so Machine Learning. Aber gut, vielleicht ist mir gerade nur so eingefallen, vielleicht hat das sogar jemand mal gemacht oder weiß da was, kann er sich mal melden. Das interessiert mich jetzt einfach nur mal so. Aber gut, wie ich schon sagte, ich bin auch immer weiter noch der Meinung, dass das auch sehr vom Zeitgeist abhängig ist. Wobei es gibt auch anscheinend Paper, die auch zeitlos sind. Also die auch, ich überlege gerade, was ist denn das? Muss ich gerade mal nachschauen, ob ich das. Fällt mir jetzt doch nicht ein. Nee, mach mal weiter. Vielleicht fällt es mir doch noch ein. Es gibt nämlich eins dieser Paper. Ein Klassiker aus der Molekularbiologie, was sehr gut war, aber ich komme jetzt gerade nicht drauf, welches das war.
Dann, wo wir gerade bei Bibliometrie sind.
Sehr schön deutsche Wort.
Irgendwie ist das aber auch ein merkwürdiger Begriff, Bibliometrie. Das fällt mir immer schwer, das zu sagen. Ich weiß gar nicht, wieso. Ist eigentlich ein...
Weil man es irgendwie doch immer in Englisch nutzt. Oh, by the way, mir ist es doch jetzt eingefallen, welches Paper es war. Jetzt springe ich doch kurz zurück. Ich glaube, ich habe selber nicht gelesen. Es wurde nur, wer hat das empfohlen? Ah, von meiner. Okay, ich glaube, der Rajewski hat es empfohlen. Das Paper, wo das Operon beschrieben wird von Jakob und Monod, das, ja, das Operon-Modell sozusagen, das soll sehr schön sein. Auch von den ganzen, vom ganzen Design her, von den Experimenten, die sie gemacht haben, ist es immer noch wirklich wohl eine Augenweide. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir das nur runtergelesen. Es ist leider auch sehr lang, befürchte ich, wenn ich mich recht entsinne. Und ich habe mich bisher noch nicht dran gewagt. Aber das ist wohl ein schönes Beispiel. Ich suche mal die Zitation raus, um das entsprechend zu verlinken. Und das ist, glaube ich, von 61, wenn ich mich recht entsinne, oder 60er Jahre oder so in dem Dreh. Aber gut, bitte, machen wir weiter mit der Bibliometrik.
Genau. Bibliometrix oder Bibliometrie. Also eigentlich toll. Mhm. Ne? Also griechisch Buch und Metron für Maß, das Buchmaß. Das ist eigentlich relativ toll. Einfach, ne? Eigentlich ein toller Begriff, aber irgendwie ein bisschen sperrig. Es gab gerade ein Special von der Dutz. Unabhängige Deutsche Universitätszeitung ist das. Hatten wir hier auch schon ein paar Mal im Podcast, weil die auch durchaus schon Specials gemacht haben zu Reproducibility, waren sie damals, glaube ich. Ich glaube auch, wir hatten hier schon einen Artikel von Björn Brems aus der Dutz. Und jetzt gibt es gerade eine Veröffentlichung, eine Spezialveröffentlichung, die als Conference Proceedings herauskam. Ich glaube zum Forum on the Internationalization of Sciences and Humanities, was jetzt im vergangenen Jahr in Berlin stattfand. Und dazu haben sie ein Special gemacht zu genau diesem Thema Bibliometrie unter dem Titel Beyond Bibliometrics Identifying the Best sind, wenn ich das so überschlage, gute 20 Beiträge, würde ich sagen, die das Ergebnis aus drei Panels sind. Und doch das eine oder andere Lesenswerte bereithalten. Ich würde sagen, nichts übermäßig Revolutionäres, aber tatsächlich von sehr, sehr vielen unterschiedlichen Wissenschaftlern auch mal beleuchtet. Mhm. Auch aus ganz unterschiedlich wissenschaftlichen Systemen, also sowohl chinesische Wissenschaftler als auch finnische Wissenschaftler, wo sich also auch das wissenschaftliche System immanent unterscheidet.
Okay. Gut, dann haben wir auch noch einen der Usual Suspect, der üblichen Verdächtigen, Pablons wieder zum Besten zu geben. Und zwar Pablons, das weitet sich jetzt langsam aus. Vielleicht nochmal vor Augen halten. Wir hatten das ja auch kurz angesprochen, dass eigentlich die Währung in der Wissenschaft die Reputation ist und Pablons versucht sozusagen den guten Peer Review zu motivieren, indem man aufzeigen kann, wofür man gepeer-reviewt hat und was man schon gemacht hat. Soll heißen, eigentlich hilft es, gewisse Arbeiten darzustellen oder die man als Wissenschaftler vollbringt, was bisher sozusagen unter den Tisch gefallen ist. Und Pablons hat jetzt sowohl mit eLife als auch mit Sage eine Partnerschaft geschlossen. Ich habe jetzt nicht mehr ganz vor Augen, was das genau heißt, aber ich glaube, das heißt, dass die automatisch die Sachen mit einbinden, dass das einfach interagieren kann. Bin ich mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher, aber das ist auf jeden Fall ein, was auch immer sie machen, es wird der richtige Schritt in die richtige Richtung sein, soll heißen, dass wir einfach diese Mauern etwas, was heißt Mauern einreißen, dass es einfach mit weniger Reibung verbunden ist, die eigenen Review-Tätigkeiten dort entsprechend darzustellen. Also von daher scheint Pablons auf dem richtigen Weg zu sein, dass es sich jetzt besonders mit eLife auch so einen starken Partner an Land gezogen hat. Die Pablons hat auch kürzlich, wenn ich mich recht entsinne, noch eine zusätzliche Grafik eingebaut und die haben ihre Grafik noch verbessert. Ich habe mir das noch gar nicht angeschaut, ich habe es nur in der Announcement-E-Mail gelesen. Ich weiß nicht, gut, du nutzt das wahrscheinlich gar nicht. Ne? Gut, sei noch der Hinweis drauf.
Okay.
Gut, dann nichts, auch nichts Neues, wirklich zum Peer Review, aber es ist mal wieder eine schöne Stelle. Wir haben schon häufig auf das Laborjournal verwiesen, was einfach so, ja, es ist halt überall zu finden. Das ist so ein bisschen, womit kann man das vergleichen? Keine Ahnung. Aber das Laborjournal ist halt eine
mit der Apothekenzeitung.
Ja, stimmt. Ja, mit der Apothekenumschau, ne? Genau. Ja, so kann man, ist es auch so vom, es ist jetzt nicht besonders tief immer, aber es gibt einen netten Überblick über bestimmte Sachen oder hat man ein paar nette Themen. Wir hatten das mal, zu welchen Themen hatten wir es denn schon mal? Ich weiß es nicht mehr, wie auch immer. Auf jeden Fall haben sie jetzt, glaube ich, auch sogar als Titelthema mehr Review wagen, also offen, es werden viele schöne Begriffe abgefahren, wie Open Peer Review oder Post-Publication Peer Review und solche Sachen. Also jetzt nichts wirklich Neues, aber es fasst mal die Lage ein bisschen zusammen und spricht ein großes Publikum an, würde ich mal sagen. Also den ganzen deutschsprachigen Biowissenschaftlerbereich, würde ich sagen, wo das so auf dem Tisch landet. Also finde ich gut, dass das auch über diese Wege, diese Idee dann in die Köpfe hoffentlich kommt. Und auch ist der ganzen Sache sehr positiv zugewandt.
Ich glaube, das hatten wir schon mal zum den einen oder anderen Artikel daraus zum Thema Reproduzierbarkeit, wenn ich mich nicht täusche.
Genau. Ja, das stimmt, genau. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, was ich ein bisschen unschön bei diesem Laborjournal bei der Online-Version finde, beziehungsweise jetzt haben wir, ich habe hier den Link zum PDF-File, also zum gesamten Dokument. Ich glaube, diese einzelnen Artikel kann man in dem Fall nicht, also ich konnte es jetzt momentan nicht finden, konnte mir nicht ansteuern. Ich glaube, bei den anderen Artikeln, bei den Editorials geht das, glaube ich. Bei den anderen Sachen ist das leider nicht so gut zu finden. Also verzeiht uns, dass jetzt hier wirklich das gesamte PDF abgelegt, also die ganzen, wie viele Seiten sind das hier? Die ganzen 84 Seiten, aber man findet das dann schnell raus.
Ja, wenigstens ist es tatsächlich auch ein PDF und nicht so ein Online- Journal, wo du so mit mit Blättern und so.
Ja, genau. Also, ja. Wenn totes Holz, oder wenn dann digitales totes Holz, dann schon richtig. Ja. Gut, gehen wir weiter, gehen wir in unsere MISC Schiene rein, also jetzt alles, was nicht in die anderen Kategorien so wirklich reingepasst hat.
Jawohl, und da hätten wir eigentlich auch das ganz am Anfang abhandeln können als Nachtrag zur letzten Sendung, denn ich, wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir in der letzten Folge mal darüber gesprochen, dass es doch einfach eigentlich total cool wäre, weil auch extrem hilfreich im Zweifel, wenn man nicht nur positive Resultate publizieren würde, sondern auch negative Resultate publizieren würde. Und siehe da, der Wissenschaftsrat, eine von diesen politischen Organisationen, die ich am Anfang schon erwähnt hatte, bei denen es immer komisch ist, wenn die irgendwas rausgeben, weil man nie weiß, wie ernst das gemeint ist und wie viel Nachdruck sie das auch durchsetzen wollen würden, hatten jetzt ein Positionspapier herausgegeben als Empfehlung zu wissenschaftlicher Integrität, wo sie tatsächlich empfehlen, auch negative Resultate mit Publikationen zu adeln, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber also auch Publikationen, die mit negativen Resultaten daherkommen, nicht unter den Tisch fallen zu lassen.
Ja, das ist gut. Das ist sehr gut, dass wir nicht alles doppelt und dreifach machen müssen und auch die Sackgassen schon kennen.
Ja. Nachvollziehbare Forderung. Ich weiß halt bloß nicht,
wir kommen immer zum gleichen Ding. Letztendlich, da muss man dann Incentive, also die können das jetzt hier fordern, aber wenn es dafür keine Kohle gibt, dann macht's
keiner. Genau, ich meine, das ist das knappe Gut, über das wir reden. Ne? Also die Forschungsförderung ist halt darauf abgezielt, dass man verwertbare, positive Resultate herausbekommt. Ja. Und man bezahlt nicht für im Prinzip keine Ergebnisse, wobei ja auch keine Ergebnisse eigentliche Ergebnisse sind.
Ist ein Ergebnis. Ne? Es ist ein Ergebnis.
Das kann man halt bloß nicht dem Steuerzahler verkaufen, weil der wird es im Zweifel nicht verstehen,
Genau, du wirst jetzt keinen Spiegel Online-Artikel lesen, das und das Gen ist nicht an der Bildung von Krebs beteiligt. Ja?
Obwohl das ziemlich cool wäre, so ein Schattenspiegel-Journal, was sozusagen aus der anderen Seite des halbdurchlässigen Spiegels berichtet.
Sehr gut. Okay, jetzt wird es metaphysisch. Ja, nee, aber, ja, nee, fänd ich schick, aber ist jetzt in naher Zukunft nicht abzusehen. Schafft Incentives, das zu machen, dann wird es von alleine gehen, aber das zu fordern ist der erste Schritt, aber es muss die Infrastruktur dafür da sein, beziehungsweise gut, man kann das auch so publizieren, aber es muss der Incentive da sein und irgendwie die Möglichkeit, das dann auch irgendwie zum Besten geben. Wobei, mir fällt gerade ein, es gibt sogar ein Journal, wie heißt das, Journal zur Beweisung der Nullhypothese. Gibt es also die Infrastruktur ist da. Es muss einfach der Anreiz geschaffen werden, das auch zu publizieren. Wenn sich Leute auf irgendwelche Stellen bewirben und da sind irgendwie viele von solchen Papern dabei, da muss es auch entsprechend gewertschätzt werden, dass man sagt, okay, ja, du bist hier in eine Menge Sackgassen gelaufen, das tut uns sehr leid, aber wir finden das gut und dass du es auch publiziert hast, finden wir auch gut. Hier hast du den Job. Ja, also so in etwa. Ne? Ja, Incentives, ja, wie immer.
Das stimmt. Wir drehen uns ja immer so ein Stückchen im Kreis, habe ich das Gefühl, mit dem Open Science Radio. Tatsächlich kommen wir in regelmäßiger Folge auf alte Folgen zurück. Und meistens sind das so Folgen, die so 3, 4, 5 Episoden zurückliegen. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir mal, als wir darüber gesprochen haben, über Open Source Laboreinrichtungen, ne? Also sozusagen, wie kannst du dir dein Mikroskop selber bauen? Du hattest auch noch ein spezifisches Beispiel genannt.
Das Open Spam.
Genau, genau.
Open Spam, Open Spin, genau, aus Dresden.
Und jetzt habe ich bei Hackaday, was ist das eigentlich? Ein Online-Magazin? Ja, so ein bisschen. Im Prinzip ist es eine Webseite mit einem Blog und regelmäßig erscheinenden Berichten drauf. Alles, was so rund ums Hacken passiert. Oh. Und da gab es kürzlich ein Interview mit Charles Fratschia, würde ich es betonen, zum Thema Open Hardware for Open Science. Und das ging so ein bisschen in die Richtung. Und das Ganze ist zwar ein Artikel bei Hackaday, ist aber eigentlich das Interview ein kurzes Video, was, glaube ich, auf einer Konferenz mit ihm geführt wurde. Sollte man mal reinschauen, fand ich ganz interessant.
Okay, gleich mal vormerken. Gut, dann haben wir noch aus dem deutschen Bereich, würde ich fast sagen, da hat der Beleg gerade, das kommt von Martin, ne? Genau, der Martin Hamitsch hat das, glaube ich, in der Mailingliste zum Besten gegeben. Und zwar ist das eine Veranstaltung gewesen, meines Erachtens, die heißt Open Science Goes Geo. Und da haben sie einerseits, glaube ich, eine Präsentation zusammengestellt, als auch teilweise Videos aufgenommen. Also wer aus dem Geo-Bereich kommt und, nee, es ist eigentlich nicht nur aus dem Geo-Bereich, es ist natürlich darauf aufgehangen, weil das aus der Szene kommt, aus der Geo-Community kommt, aber es sind auch Prinzipien, die allgemein nutzbar sind. Da kann man sich mal ein paar nette Videos, die sind auch alle relativ kurz und knackig, wenn ich mich recht entsinne, kann man sich das mal anschauen. Dann haben wir, ja, das hätten wir eigentlich vorhin einbinden können, ist mir jetzt auch so aufgefallen. Auch wieder Nature Worldview, also auch ein Kommentar in Nature, oder ja, doch genau. Das heißt No Hidden Solutions in Bioinformatics klemmt sich eigentlich obendran, geht ein bisschen in die andere Schiene, und zwar, dass kommerzielle Anbieter von Softwarelösungen gibt, die zum Beispiel bestimmte Krankheiten suchen oder bestimmte Genomvergleiche durchführen. Und das ist letztendlich eine Blackbox, weil es halt keine offene Software ist. Und da muss man natürlich sagen, das sollte man eigentlich nicht in der Forschung nutzen, weil hier einfach die Transparenz da nicht gegeben ist. Und das wurde hier kurz aufgehängt. Ich will da gar nicht so weit eingehen. Ich kenne es auch und ich habe auch häufig die Diskussion. Es gibt halt für für den Wald- und Wiesenbiologen, der jetzt keine Bioinformatik machen möchte, gibt es so Tools wie, oder gibt es so Firmen wie CLC Bio? Ich überlege gerade, das wurde mittlerweile aufgekauft. CLC Bio. Aha. Bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, QueerGen haben die aufgekauft, also QueerGen haben die aufgekauft. Und die CLC Bio ist halt so ein nettes Bunti-Clicky-Tool, wo man sich halt seine Sachen machen kann. Das sieht auch gut teilweise aus und so, aber letztendlich weiß man nicht, was da unter der Haube passiert. Und die publizieren auch nur White Paper, die halt grob beschreiben, was da passiert. Aber letztendlich kann man sich das nicht in Gänze anschauen. Dabei gibt es auch andere Möglichkeiten. Also ich kenne das aus meiner Branche. Nicht, dass wir das nutzen, aber die Firma Illumina, die Sequenzierer und viele andere Sachen herstellt, die hat zum Beispiel auch einen Service, der Basebase heißt. Und da nutzen die meines Erachtens, ich will meine Hand jetzt nicht zu den Feuer legen, nutzen die meines Erachtens hauptsächlich Open Source Tools, aber verpacken das in eine nette Web-Oberfläche oder irgendein nettes GUI, sagen wir das mal so. Damit könnte ich gerade noch so leben, muss ich sagen. Das ist, weil einfach der Algorithmus an sich bekannt ist und auch die sozusagen der Source Code vorhanden ist, aber das Interface dann sozusagen nochmal so nett gestaltet ist, dass Leute das auch mit weniger Bioinformatikkenntnissen fahren können.
Da sind wir wieder bei den Interface Designern.
Ja, hast du recht. Also das ist natürlich, wie soll man sagen, ist es natürlich eine Geschmacksfrage. Ich persönlich, mein Interface ist die Shell. Ja, und das ist einfach, ja, das hat eine starke Lernkurve, aber es ist einfach sehr, sehr mächtig und sehr viel effizienter. Ich kann Sachen sehr viel besser automatisieren, als wenn ich mich jetzt durch Sachen durchklicke. Ich sehe natürlich, dass da der Einstieg nicht so leicht ist, aber dafür haben wir so Sachen wie Software Carpentry, die einem das hoffentlich ein bisschen näher bringen. Aber von daher, das will ich jetzt sozusagen nicht hinstellen, dass das eine schöne Shell oder eine schöne Programmiersprache kein gutes Interface ist.
Es gab irgendwo mal eine schöne Grafik. Mich würde es nicht wundern, wenn es bei XKCD war, aber ich bin mir nicht mehr sicher, wo sozusagen diese Lernkurven genau aus diesem Aspekt heraus betrachtet worden, so Shell versus schöne UI oder besser gesagt eine schöne GUI. Na, und das eine war sozusagen, die Shell hatte sozusagen so eine richtige Lernkurve, die nach oben geht, und die GUI-unterstützte Software hatte so eine treppenartige Kurve, die nach oben geht, auch nach oben und fast in demselben Maße nach oben. Natürlich mit ein bisschen längeren Anstieg, also nicht ganz so steil wie die Shell. Und drunter stand dann sozusagen als Anmerkung, dass tatsächlich viele der Leute den Treppenanstieg bevorzugen, weil auf jeder Stufe kann man sich zumindest mal ein bisschen ausruhen.
Ja, ist eine Argumentation.
Fand ich sehr einleuchtend.
Ja. Ja, also es kann jeder handhaben, wie er will, aber sagen wir so, Interface ist das eine, aber die Transparenz ist das andere, und da soll dann vielleicht jeder seinen Weg finden, und letztendlich ist es natürlich auch nett, wenn mehr Leute diese Technik zugänglich wird, von daher will ich jetzt auch nichts gegen eine GUI sagen, aber die Transparenz muss halt gegeben sein.
Ja. Ja, wir haben heute auf jeden Fall schon LCW genug gebasht, aber wir haben PJ noch nicht genug gelobt.
Stimmt, wie ging denn das? Aber das wollen wir gleich mal nachholen. Absolut.
Wir hatten ja in der letzten Folge angedeutet, ich glaube, dass es an der letzten war, kann auch schon in der vorletzten gewesen sein, dass PJ ein neues Journal rausbringt, nämlich ein Computer Science Journal. Und jetzt gab es im PJ-Blog vor kurzem ein kleines Interview mit Jim Handler. Ich würde meinen Computer-Scientist ist Jim Handler durchaus ein Begriff. Der sitzt unter anderem auch im Advisory Board von PJ und hat mal in dem kurzen Interview Stellung dazu genommen, warum er denn denkt, dass ein neues Computer Science Journal jetzt mal her musste. Ja, mit PJ Computer Science ist ja das Journal, was PJ als jetzt gestartet hat, was in der Einreichungsphase war, als wir in der letzten Folge darüber berichtet haben. Und da hat der liebe Jim Handler mal so ein paar Gedanken von sich gegeben, warum er denn das für sinnvoll hält. Durchaus
Habe ich noch gar nicht gelesen. Ne?
Okay. Durchaus nachvollziehbar. Und das kommt natürlich zum richtigen Zeitpunkt, denn tatsächlich gibt es mittlerweile die ersten peer-reviewed Articles bei PeerJ Computer Science zu lesen.
Ich glaube, es war schon vorletztes Mal, dass wir das, glaube ich,
kann sein.
Ich glaube, das war noch ein bisschen Vorlaufzeit. Ja, sehr gut. Gut, das kommt ja auch ins Rollen hier. Sehr
also ich glaube, um das jetzt nicht ganz im leeren Raum stehen zu lassen, ich glaube, das Hauptargument von ihm war tatsächlich, dass sich gerade in der Computer Science das sehr, sehr stark fragmentiert hat. Und dass im Gegensatz zum Journal Publishing in der Computerwissenschaft oder in der Informatik das Veröffentlichen von Publikationen sehr, sehr stark auf Konferenzen bezogen hat und nicht in Journals stattgefunden hat.
Ja, wobei das, dachte ich, da auch Hand in Hand geht. Die gehen zwar auf die Konferenzen und publizieren das da, aber das landet dann immer noch in irgendwelchen Journalen. Aber gut, okay, also ich kenne auf jeden Fall dieses Ding, oh, ich muss meine Publikation noch rauspeitschen, weil ich dann und dann auf die Konferenz gehe. Das kenne ich von einigen Freunden, die in der entsprechenden Informatik arbeiten. Ja.
Ja, was haben wir denn noch? Der zweite unserer Lieblingspublisher.
Genau.
So ein Stück weit. Die auch immer ganz sehr sinnvolle Sachen machen, unter anderem zuletzt mit der lebenden Grafik, was auch eine sehr, sehr schöne Idee war, ist Faculty 1000 Research. Und die haben sich jetzt mal die Mühe gemacht und haben mal ein paar Grafiker hingesetzt und ein paar Leute dran gesetzt, um mal eine Infografik zu machen, die über ihre bisherigen Veröffentlichungen mal Bericht erstattet. Und es ganz, ganz interessant zu lesen. Ist jetzt nicht wahnsinnig überbordend aufwendig gemacht, sondern eher sehr klar, aber es ist immer wieder spannend zu sehen.
Ja, besser ist das jetzt in irgendwie 3 Seiten oder 5 Seiten Text zu gießen. Also es ist doch wirklich sehr schön übersichtlich.
Absolut.
Ja.
Und spannend finde ich auch tatsächlich, dass du findest relativ weit unten auf der Infografik die Top Funders. Ja, und Platz 1, 2 und 3 sind so National Institute of Health, National Science Foundation und National Sciences and Engineering Research auf Canada, fand ich auch erstaunlich. Aber auf Platz 4 kommt schon die European Commission. Das fand ich durchaus bemerkenswert. Ach ja, Infografiken finde ich immer einen sehr, sehr guten Weg.
Das ist, ich glaube, wir haben schon Titel für dieses Mal. Die Sendung mit den Infografiken würde, glaube ich, ganz gut passen. Oder? Das ist definitiv, das ist hier der rote Faden, der sich durch diese Sendung zieht.
Und auch was war, meine Güte, wir ziehen konzentrische Kreise innerhalb der Sendung. Konzentrische Infografikkreise.
Sehr gut.
Am Anfang hatten wir schon mal so ein Thema bei dem Punkt, als ich meinte, warum denn solche Leute immer wieder Journals gründen müssen, wenn sie doch einfach nur eine Idee haben, wie man diesen Peer-Review-Prozess super schlank aufsetzen könnte. Und dazu passt, glaube ich, das geht zumindest in dieselbe Richtung, ein kleines Paper, was gerade bei PeerJ erschienen ist. Hooray, hooray, denn bei PeerJ kann man alles Open Access lesen.
Genau.
Von Bo-Christa Björk. Bo-Christa Björk ist auch ein Name, den man öfter mal liest, wenn man sich mit Open Science beschäftigt. Wenn ich mich nicht täusche, ist der... Ach, weiß ich nicht. Ich müsste jetzt mutmaßen. Kannte
ich noch nicht. Also ich bin über das Paper gestolpert, ich habe es noch nicht gelesen, aber den Menschen kenne ich noch nicht. Wo ist denn der untergebracht?
Fragte ich mich.
In Helsinki, okay. Also ich gucke gerade bei der Affiliation oder bei der Author Information. Der ist hier Hanken School of Economics, Department of Management and Organization, Helsinki, Finnland. Okay. Nee, also kannte ich bisher noch überhaupt nicht. Wo ist dir schon über den Weg gelaufen?
Open Access Publishing. Dieses es gibt eine relativ einfache Seite, die heißt einfach openaccesspublishing.org und sammelt Artikel zum Open Access Publishing. Und wir hatten letztens einen Artikel schon besprochen, und zwar, wo er den Zusammenhang zwischen Preis und Qualität bei Article Processing Costs in Open Access Journals herstellt.
Ich erinnere mich noch gerade jetzt auf der Seite hier. Stimmt, da kommen, also ein paar von den Titeln kommen jetzt auch bekannt vor. Genau. Ja, ja.
Und der gute Mann hat auf jeden Fall jetzt gerade einen Artikel auf PeerJ veröffentlicht, wo er der Frage nachgeht, ob Mega-Journals sozusagen bereits an ihr natürliches Wachstumslimit kommen. Und das war ganz informativ, das mal zu lesen. Also er beantwortet die Frage gar nicht so explizit, wie er sie oben stellt, aber er tendiert zumindest in seiner Diskussion dahin, das eigentlich mit Ja zu beantworten. Also das Schöne bei PeerJ ist ja, dass du Links auch direkt zu den einzelnen Bereichen des Papers springen kannst. Und da kann man sich zumindest mal die Discussion durchlesen, ohne das komplette Paper gelesen zu haben. Das ist zumindest so aufbereitet, dass man da auch alle notwendigen Argumente nochmal wiederholt findet. Und er geht tatsächlich davon aus und sieht auch die Antwort in anderen oder in Research von anderen Wissenschaftlern, dass man tatsächlich eigentlich davon ausgehen kann, dass Mega-Journals gar nicht mehr so viel Wachstumspotenzial haben.
Ne? Genau. Ja, die Tabelle 3, die hatte ich mir schon angeschaut. Genau, das sind die Gesamtzahlen und man muss natürlich extrapolieren, irgendwann, gut, wir haben zwar immer noch eine wachsende Menge an Publikationen, wobei vielleicht ist das noch genug Markt. Wie auch immer, auf jeden Fall, irgendwann muss eine Saturierung natürlich stattfinden. Das kann natürlich jetzt sein, dass Elsevier mit ihrem Mega-Journal, mal gucken, ob es wirklich so mega wird, das einfach zu spät kam und da vielleicht gar nichts mehr abgreifen können. Mhm. Ja, mal gucken. Ja gut, okay. Also es sei denn, sie graben jetzt bei anderen was ab, aber warum sollten sie? Also das ist jetzt, gibt jetzt irgendwie keinen Grund. Sie sind nicht billiger, sie haben keine tollen Innovationen, von daher. Okay, aber das wird sicher mal spannend. Dennoch, wenn du sagst, er beantwortet es nicht konkret, aber die Tendenz ist schon eher, ja, die Sättigung wurde Sättigung wurde erreicht und es wird jetzt nicht sehr viel mehr wachsen.
Also es tendiert dahin. Ich finde es halt, das ist einer der Punkte, die ich an dem Paper durchaus kritisieren kann. Er stellt halt eine sehr konkrete Frage als Paper-Überschrift und gibt aber keine konkrete Antwort.
Ich glaube, das ist irgendwie noch der zweite rote Faden heute, irgendwie Overselling. Also die Titel sind doch ein bisschen, ja, oder implizieren doch ein bisschen mehr, als dann doch irgendwie unten rausfällt. Ja, ne? Ja. Ich hätte diese Tabelle 3 irgendwie ganz gerne mal als Grafik. Ich finde das gar nicht so schön erkennbar hier. Ja gut, das Problem ist natürlich, dass die Skalierung hier, muss man vielleicht logarithmisch darstellen, denn hier sind so irgendwie so Elementa mit irgendwie 2013, Elementa kenne ich gar nicht, oder Elementa, nie gehört, muss ich sagen, das ist ein Journal, mit natürlich 13 Publikationen, 2013 ist müsste dann irgendwie vielleicht andere oder also Miss oder Remaining oder sowas machen, denn natürlich Plus One ist hier mit den mittlerweile 22.000 in 2015 publiziert, das ist natürlich riesig. Also das ist bisher und in 2014 hatten die 30.000 publiziert. Das würde aber heißen, 2013 haben die gepiekt. Bist du bei der Tabelle? Das heißt, also wenn man sich mal das hier anschaut, also ich kann es mal kurz vorlesen, Plus One 2010 waren 6.900 etwa, 2011 waren es 13.800, dann 2012 waren es 23.400, dann waren es 2013 waren es 31.800 und 2014 waren es dann 30.000 und dann, okay, und 2015 haben wir nicht die Gesamtzahl. Gut, das ist jetzt vielleicht noch ein Schwankungsbereich, das kann man jetzt vielleicht auch sagen, irgendwie 31.000, 30.000, aber das könnte auch ein Peak sein. Das wäre natürlich interessant. Na gut, okay, wir müssen mal sehen, wie sich die Kurve hier über längere Zeit verhält, aber das ist, denke ich mal, eine schöne Datensammlung schon mal. Wie schon gesagt, ich hätte es jetzt vielleicht noch ganz gerne irgendwie visualisiert bekommen, denn sich jetzt so durch die Tabelle durchzuhangeln, ist jetzt zumindest mühseliger.
Auch hier noch kurz der Hinweis, bei PeerJ lohnt es sich auch immer die Questions anzugucken. Also du hast ja bei PeerJ immer die Möglichkeit, ja, zu jedem Absatz aus dem Artikel Kommentare zu hinterlassen, also in Questions, wie sie es nennen. Und tatsächlich fragt als in einer der Questions Michael Taylor genau die Frage: Wo sind die Grafiken? Ne? Mhm. Wo ist es visualisiert? Andere Question war other potential mega journals that could have been included, wo Anna Sharman halt sagt, was ist eigentlich mit Faculty 1000 Research? Was ist mit Giga Science? Was ist mit Science Open? Die sozusagen, die man jetzt auch noch zusätzlich hinzufügen konnte.
Das ist ein bisschen selektiv, ne? Ja, ja. Stimmt eigentlich. Also, ja, gut, vielleicht ist auch die Grenze, ja, ich überlege gerade, doch, ich war gerade heute auf der Seite auf der Wikipedia-Seite sind natürlich noch sehr viel mehr Mega-Journale gelistet, das ist richtig.
Also auch da immer bei oftmals finden sich in den Questions tatsächlich auch nochmal echt spannende Hinweise und Links zu weiterführenden Artikeln oder ähnlichem. Das lohnt sich auch immer, finde ich.
Aber das finde ich ja sehr unterstützend, dass da andere Leute auch beklagt haben, dass da eigentlich die Grafik fehlt. Das wäre vor allem doch eigentlich relativ einfach gewesen. Also ist beides sinnvoll. Also ich würde jetzt nicht auf die Tabelle verzichten, aber es würde den Einstieg irgendwie vereinfachen da. Ja, gut. Okay, aber das kann man ja relativ schnell noch selber machen, wenn man es möchte. Wobei, doch, könnte man machen. Ja, gut. Gut. Ja.
Das war's dann für heute.
Sind wir auch schon wieder durchgerast hier? Was heißt durchgerast?
Das Link-Log ist leer. Okay.
Ja, sehr schön. Und trotzdem haben wir eine ganze Menge Zeit hier totgeschlagen.
Ja, festgequatscht. Verdammte Axt.
Ja, man nutzt auch immer so viel Zeit, wie man hat. Ne? Das ist wirklich hier ganz klar. Ist Pareto Principle oder so? Nee, das ist ein anderes. Wie auch immer. Auf jeden Fall, wir kriegen die Zeit immer voll. Nee, aber ich denke, da hatten wir noch ein paar nette Ausschweife auch teilweise und weitere Verweise auf andere Sachen. Von daher ist das alles im Rahmen geblieben und ich denke, wir haben unsere Häkchen erfüllt. Wir haben LCW gebasht, wir haben PJ gelobt, wir haben den Impact Factor gebasht. Dann haben wir, glaube ich, eigentlich alles für heute erledigt und können einpacken und der Nachtruhe nachgehen.
Verdient um 23.30 Uhr. Alles im Sinne von Open Science.
Genau. Irgendwann kriegen wir da mal eine Medaille dafür.
Ich glaube nicht.
Schlaf und Zeit hier geopfert.
Ja, wenn wir einigen Leuten wenigstens so ein paar Ansatzpunkte geben, um sich näher mit diesen Themen mal zu beschäftigen, dann haben wir, glaube ich, schon einen ganz guten Dienst getan.
Genau. Oh, apropos Dienst für die gute Sache für Open Science. Mal gucken, wann du es schaffst, das hier rauszukicken, also wann der Podcast online steht. Am nächsten Montag, das ist dann der 1. Juni, ist der nächste Open Science Call von der Open Science AG. Wer sich da noch reinklinken möchte, ich überlege gerade, was ist die beste Anlaufstelle, einfach nochmal die vielleicht ins Archiv der Mailingliste reinschauen, so doof das jetzt auch klingt, also von der OKFN openscience.de Mailingliste mal nachschauen, da kommt man vielleicht am besten dran oder ganz zur Not irgendwie mich jetzt auf Twitter anpingen oder so, dann gibt's auch was. Also je nachdem, ich will dich jetzt nicht unter Zwang setzen, aber wenn es jetzt noch im Laufe des Freitags, also morgen oder des Wochenendes rauskommt, dann haben die Leute noch immer Chance, dass sich da am Montag einzuklinken.
Das sollte machbar sein, denke ich mal.
Gut. Okidoki, dann würde ich mal sagen, nochmal danke fürs Zuhören an alle und wie immer danke dir für das sehr nette und erleuchtende Gespräch. Ich habe jetzt wieder, also ich habe bei weitem nicht alle Links oder alle Sachen, die du hier zum Besten gegeben hast, vorher gelesen. Von daher habe ich jetzt auch wieder einiges vor mir, nochmal nachzuarbeiten. Das war, danke ich dir ganz herzlich für das Rauskramen dieser feinen Perlen.
Da nicht für. Gut, dann herzlichen Dank fürs Zuhören, wer es bis hier geschafft hat und bis zur nächsten Folge.
Bis bald. Tschüss.